So, Frau Streep.
Yes.
Herzlich willkommen bei Wetten, dass?
Thank you.
Dankeschön.
Frau Streep.
Yes.
Sie haben einen neuen Film mitgebracht.
Yes.
Danke, Publikum. Ja. In diesem Film, wie waren denn die Dreharbeiten? Der Regisseur.
It was very interesting, as always. I'm very content with my director, because we understand, like, without words, we are very good together.
Ohne Wörter.
And I really like the book.
Und ich mag wirklich ein Buch. Ja, Frau Streep, das ist ja schön. Und am Set gehe ich mal davon aus.
What's your name?
Markus Lanz ist mein Name. Ich habe die Sendung hier von Herrn Gottschalk übernommen und muss mich jetzt auch erstmal einfinden.
Yes, you do it very good.
You do it, Sie machen es sehr gut.
Lassen Sie mich da nochmal einhaken. Am Set von Two-Way Street wurden da Drogen ausgeschenkt. Was gab's? Wie war das Angebot von Drogen? Erzählen Sie doch mal, Frau Streep.
Beg your pardon?
Entschuldigen Sie.
Drogen, nicht wahr? Stoff, Heroin, Kokain, LSD.
You mean drugs,
Haardrogerie. ja, Frau Streep, ich wollte dann nur noch mal einhaken. Lassen Sie mich doch noch mal einhaken.
We did not do drugs, Mr. Lanz.
Frau Streep, das sagen Sie jetzt natürlich so. Wir wissen alle, Sie haben eine weiße Weste an, nicht wahr? Steht Ihnen sehr gut. Aber lassen Sie mich da noch mal nachfragen. Also war es dann weißes Pulver oder hatten Sie diesen berühmten Brown Sugar, wie man da sagt?
I'm not willing to talk about something like this, because we are very clean,
sehr sauber.
Video production firma.
Videoproduktionsverleih. Firma. Ja gut, Frau Streep, und Sex am Set von Two-Way Street. Ich meine, es geht ja auch um eine ältere Frau, die nochmal zu sich selbst findet, nicht wahr?
Yes, im Film, Two-Way Street, ja.
Im Film selber wird ja wenig gebumst, aber am Set, da ging es doch bestimmt hoch zur Sache. Erzählen Sie doch mal, der Anthony James war ja am Set und der ist ja bekannt dafür, dass er gerne mal sein Charme spielen lässt, Frau Streep.
I think this is a very indiscreet question.
Indiskretes,
I'm not willing to talk about this.
Maybe, ich möchte nicht darüber reden.
Here a little USB stick.
USB.
And if you
Daten,
want to put it in this
Stock.
Device,
in, nein,
we can
diese,
listen to a little radio show
kleines Gerät,
that
kleines
we made at the set. And
Set.
You can get a little.
Sie können ein bisschen.
You can see how it works when the magic happens.
Ah, da kannst du sehen, was passiert, wenn die Magie geschieht. Ach, Frau Streep, Beigen auf!
Eisenbad und Meisendraht.
Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart
und Magdalena Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Nochmal.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Coole Literatur, nice interpretiert.
Literatur.
Nice interpretiert.
Eisenbad und Meisendraht.
Das Magazin das für Eigenart.
Vielleicht wird's gut.
Oh, war das anstrengend, Herr Eisenbart.
wunderschönen guten Nachmittag.
Ich hab's geschafft, die Sendung. Ich bin rechtzeitig.
Radio Z.
So, jetzt aber
Sie
hier
hören Radio Z 95,8. Es ist 16 Uhr gerade so, durch.
Jetzt aber habe ich mir auch wirklich mal ein bisschen Ruhepause verdient.
Ja, nehmen Sie sich einen Tee aus. Sie können den Teebeutel mal rausnehmen, sonst wird er dann bitter.
Aber wohin?
Und das wollen wir ja nicht, dass Sie noch einschlafen oder bitter werden.
Keine Sorge, Herr Eisenbart, nach dem Wochenende, da werde ich keine Schlafhilfe mehr brauchen.
Nee.
Lassen Sie mich abtropfen hier.
Was haben Sie denn gemacht?
Eisenbad.
Waren Sie wieder im Hochseilgarten?
Wieso?
Sind mit der Slackline über die...
Fangen wir vielleicht mal so an, mit einem literarischen Einstieg. Ja, das ist schön. Der Himmel hatte die Farbe eines Fernsehers, den man auf einen toten Kanal geschaltet hatte.
Naja.
Ein literarischer Einstieg, haben Sie das Buch erkannt?
Das war Dr. Faustus, glaube ich.
Ist egal. Liebe Zuhörerinnen, wenn Sie das Buch erkannt haben, aus dem dieser Satz entrissen wurde, könnte man fast schon sagen,
ja,
dann schicken Sie uns bitte eine Postkarte.
Ja, an Kopernikusplatz 12.
Mit einem Bild drauf, wo Sie gerade sind.
Zu gewinnen gibt es eine Matratze, die Sie mitnehmen können in Urlaub von der Firma...
Security Safeguard,
3000. Das ist, Sie kennen bereits diesen Artikel. Bisher hat sich niemand dafür interessiert, aber vielleicht ist heute der Tag gekommen. Sie hören Eisenbart und Meisendraht, das Magazin für und mit Eigenart auf Radio Z. Mein Name ist Professor Dr. Hartmut Eisenbart und neben mir sitzt meine geschätzte Kollegin
Magdalena.
Genau, richtig.
So, Magdalena. Sie haben mich jetzt nicht drauf angesprochen. Ich weiß nicht, was Sie machen. Sie sitzen dann ja den ganzen Tag, wahrscheinlich die Woche über, auf Ihrem Sessel und paffen und was weiß ich. Aber andere Leute packen eben an, wenn die Not am größten ist. Und ich habe mich...
Was schrauben Sie denn da?
Ich schraube hier gerade einen Sandsack auseinander.
Okay.
Den ich mitgebracht habe. Aus NRW. Und der ist ein bisschen störrisch.
Geschmacklos, Frau Meisendraht.
Wieso geschmacklos?
Den armen Menschen die Sandsäcke wegnehmen.
Ja, das
die
war...
Die es gerade am nötigsten benötigen, brauchen.
Okay. Na gut, also lassen wir das Thema. Es soll ja heute auch ums Fernsehen gehen, nicht wahr? Das Fernsehen, nicht wahr? Die Röhre, die braunsche Röhre.
Ist ja auch schon wieder Schnee von gestern. Alter Hut.
Ist eigentlich...
Gibt's heute nicht mehr. Flachbildschirm gibt's jetzt.
Ja, aber diese Röhre hat quasi den Grundstein gelegt, für was wir heute für eine Medienlandschaft vorfinden.
Ja.
Audiovisuelle Kommunikation ist das Thema.
Ja.
Nicht wahr? Aber auch Kochen.
Kochen auch. Fernsehen.
Reden.
Auch.
Streaming. Streaming. Linear, nicht linear, das ganze Programm, eben das Programm, nicht wahr?
Ja, gut.
Und ich habe Ihnen vergessen, vorab meine Fragen zu stellen.
Ja.
Normalerweise haben wir uns ausgemacht, wir schicken uns die Fragen vorher zu.
Das war nicht schlecht die letzten Male.
Aber jetzt müssen wir eben, spontan sein.
Muss ich mit meinem kollektiven Wissen, Entschuldigung, bisschen aufstoßen müssen. Wir fangen gleich an mit einem Text. Es geht um... Schwarz-Weiß Fernsehen von Harald Kappel, der hat sich damit beschäftigt. Bitteschön.
Inmitten der Arbeit der Nacht bade ich im schwarzen Gold. Die rauchigen Schlote werfen Ungemach auf Unterwäsche und Laken. Dunkle Schwerkraft durchdringt unsere private Stille. Das Dich und mich. Käfer fallen im Novemberdunst in die Kälte des nebligen Wassers. Das letzte Grubenpferd lahmt auf dem Heimweg. Die Augen gewöhnen sich an seine Langeweile. Mein Fernseher schreit. In den meisten Ohren wächst wildes Grün. Ich will es nicht hören. Verdammter Mond, halbfertige Novembernacht. In den Kanälen rauschen Worte. Erwartet und blöd. Ein dünner Draht verbindet die Unterwelt mit der katholischen Messe. Im eigenen Binnenmeer sprechen Fische. Unerwartet. Der Neubau der Sprache hält die seltsame Befindlichkeit auf. Und ich sehe in der Arbeit der Nacht ungestrichene Sinnlosigkeit. Nur, wer hilft dem Grubenpferd auf dem Heimweg zu sich selbst? Du? Ich? Nicht.
So, also ein guter Einstieg, würde ich sagen, das Thema Fernsehen, nicht wahr? Die Weite gucken, nicht wahr? Ungeahnte Bildwelten können da entstehen auf dieser sogenannten Flimmerkiste, nicht wahr? Es geht ja um das Konstrukt Fernsehen. Was ist denn Fernsehen, Herr Eisenbach?
Ja, Fernsehen, da habe ich mich natürlich drauf vorbereitet, was das ist.
Ja, Sie wissen schon Ihren
das
Scheiß.
Früher gab es gar nichts. Dann wurden Bücher geschrieben, wo man reingeguckt hat, das war Nahsehen, da hat man dann die Brille hat man, also zwischen Buch und Auge war die Brille. Das war da hat man die Geschichten sich angeguckt, das war Nahsehen.
Ja.
Irgendwann ist die Brille von den Augen weg gewandert und ist zu einer Scheibe geworden, wo dahinter Photonen auf Glas appliziert wurden von Braun. Der hat das sich einfallen lassen. Und da waren aber die gleichen Geschichten drin. Winnetou,
Apache
3000. Der blaue Bock, der war da drin.
Ach so.
Apache?
Apache 3000.
Genau, richtig. Und auch der Robocop war auch darin.
Alle in dieser Kiste.
Genau, alles in der Kiste drin.
Aber auch so etwas, so jemand wie, Maybrit Illner sitzt auch in dieser Kiste
manchmal drin. Ja, die ist auch in den Photonen drin.
Ja.
Das ist sehr interessant. Das wird mit Elektromagneten, werden die Punkte da aufgeklebt, bis das nächste Bild kommt.
Und wenn Sie zum Beispiel ein Fernsehapparat haben zu Hause und dann mit einem Elektromagnet hinfahren und Maybrit Illner ist da, dann wird Ihr Kopf immer größer zum Beispiel.
Ja.
Weil Sie die Elektronen aus dem Kopf an die Seite drücken.
Geht aber heute nicht mehr.
Geht heute nicht mehr, denn wir haben heute LCD- und Plasmafernseher.
Was ist das eigentlich?
Das ist, wenn man, ein Plasmafernseher.
Ja.
Wenn Sie zur Blutspende gehen, als Beispiel, dann steht da ein Plasmafernseher und da können Sie dann, ein dystopischer Science-Fiction-Roman
ich glaube, Sie flunkern mich an.
Wieso? Naja, es ist so, das stimmt. Ich war selbst schon dort gewesen. Ich wollte mit Ihnen eigentlich erstmal mit dem Begriff Television, heißt das ja, TV, nicht wahr?
Wollen Sie auch?
Television. Und da sieht man schon, dass das Fernsehen eine grundhumanistische Einrichtung ist, nicht wahr? Denn da vereinen sich ja nicht nur Tele und Vision, also griechisch Tele.
Ja,
Telemachos. Genau, Teleologie.
Teleologie, richtig.
Und dann Vision von Videre, nicht wahr? Lateinisch, nicht wahr? Das Griechische und das Lateinische findet
geben
im Fernsehen.
Sich die Hand, ja.
Putzen die Klinken in der Hand. Und dann vereinigt sich das zu diesem modernen, fortschrittlichen Gebilde Fernsehen, das aber auch gleichzeitig eine sozioökonomische Struktur sein kann.
Aha.
Denn zum Beispiel ein Drittel. Könnte zum Beispiel ein Konstrukt aus Menschen, nicht nur aus Photonen.
Ein Drittel?
Ein Rittel. Mein Rittel, wie
ach
man
so,
das zum
ja,
Beispiel
ja.
sagt. Ist übersetzt auf Deutsch ja auch das Rätsel, nicht wahr?
Ja.
Also mein Rittel, mein Rätsel.
Ja.
Es ist auch gleich eine kryptische Anmutung dabei, wenn Sie ins Fernsehen gucken.
Ja.
Wenn Sie diese ganzen Buchstabenkombinationen sehen, da haben Sie gleich Assoziationen mit vielleicht Geheimdiensten aus Amerika, nicht mal? Mein Rittel, mein Rittel 2 oder mein Super Rittel zum Beispiel.
Oh, ja, Super Rittel, genau. Das ist sehr interessant auf jeden Fall.
Oder 8. Und
was ist aber auch, und weil früher gab es aber das nicht.
Rittel. Früher gab es nur 8 und das wurde dann aber erweitert zum ZITF. Und der ZITF wurde dann zum wiederum, was wir aus dem Öffentlich-Rechtlichen kennen, aus dem Zündfunk, nicht wahr?
Ah ja, na klar.
Sie haben quasi hier die ganze Medienlandschaft komprimiert in einer kleinen Kiste, die lustige Photonen in ihr Auge hinein schießt. Mit Röntgen-Apparaturen. So ist das Fernsehen entstanden. Willy Brandt, damals, hat einen Knopf gedrückt und dann kam die Farbe. Das war 1970 oder 60. Kam auf einmal ein Knopf, wo Willy Brandt draufgedrückt hat. Und Millisekunden bevor er draufgedrückt hat, wurde das Fernsehen farbig.
Ja.
Auf irgendeiner Ausstellung.
Ah ja.
Und dann haben die Leute aber noch kein Farbfernsehen gehabt. Das heißt, der ganze Zauber war eigentlich für nichts.
Wissen Sie, wenn Sie immer so ausholen, so weit,
ja,
habe ich das Gefühl, dass die Leute nicht mitkommen. Deswegen würde ich gern einen Text hören von Theobald Fuchs. Der hat uns nochmal die Geschichte des Fernsehens zusammengeschrieben, zusammengefasst, damit wir das nicht müssen und damit unsere lieben ZuhörerInnen sich auch nicht so auf ihr Gesabbel konzentrieren müssen. Hier kommt ein Text von Dr. Fuchs.
Der Mann, der uns den Fernseher installierte, tauchte an einem Donnerstagabend im Juni 1974 auf. Ohne Voranmeldung stand er in der Uniform des Fernsehministeriums vor der Tür. Wir wussten, dass Widerstand zwecklos war. Er ging, ohne Zeit mit Ritualen der Höflichkeit zu vergeuden, direkt ins Wohnzimmer und sagte, dass das Tischchen, auf dem meine Mutter 4 oder 5 Steingutschüsseln mit Kakteen errichtet hatte, perfekt geeignet sei. Er stellte die Schüsseln auf den Boden und baute das Gerät auf. Kraft seines Amtes ernannte er meine Oma zur Zuständigen für den Fernseher. Sie hatte das alleinige Recht, ihn ein- und auszuschalten und das Programm zu wählen. Es gab das erste Programm, das zweite, das allerdings nur schlecht zu empfangen war, und das dritte, das ab 16 Uhr Bildungssendungen ausstrahlte. Oma interessierte sich nicht für Tierfilme oder Berichte über moderne Methoden der Landwirtschaft. Sie lehnte auch ab, sich durch das Schneetreiben und Flimmern auf dem Bildschirm mit den Quizzen und Musikrevuen im ZDF abzuquälen, sodass der Drehknopf zur Wahl des Senders praktisch unberührt auf ARD stehen blieb. 20 Stunden pro Woche müsse das Gerät laufen, erklärte der Techniker, sonst würden wir Schwierigkeiten mit der Behörde für Fernsehkonsum bekommen. Meine Mutter achtete peinlich genau darauf, dass wir die vorgeschriebenen Sollstunden vor dem Fernseher verbrachten. Wir versuchten natürlich, uns irgendwie zu drücken. Doch so gerne wir unsere Hausaufgaben gemacht, unsere Zimmer aufgeräumt oder beim Abwasch geholfen hätten, Mutter kannte keine Gnade. Da half uns kein Bitten und Betteln. Unerbittlich wurde die Mattscheibe punkt 4 Uhr eingeschalten. Wir mussten Heidi, Vicky und die starken Männer und Bugs Bunny ansehen, bis uns schlecht wurde. Dick und Doof und die Schlümpfe waren noch halbwegs zu ertragen. Aber als später auch noch endlose Folgen von Louis Dauphiné, Bud Spencer und unsere kleine Farm das Pensum erweiterten, wurde es oft zur Qual, bis 10 Uhr abends in die Röhre zu gucken. Oma erwies sich als die Tapferste. Sie hatte Krieg und Wiederaufbau durchgestanden und währenddessen 3 Kinder großgezogen. Da würde sie wohl nicht an dieser Aufgabe scheitern. Mit eisernem Willen verfolgte sie Derrick und den Alten, die Quizshows mit Rudi Carrell, Wim Tölke und Hans Rosenthal, Klimbim mit Ingrid Steger und die großen Shows mit Harald Junke und dem James Last Orchester. Wir bewunderten Oma für ihre Willensstärke und Ausdauer. Typisch Kriegsgeneration. Sie hielt einfach alles aus. Bis ihr die Augen zu und die Stricknadeln aus der Hand fielen. Sie erwachte zur Nationalhymne um Mitternacht. Danach gab das Gerät nur noch Rauschen von sich. Ein weiterer, erfolgreicher Tag vor dem Fernseher war absolviert. Oma legte die Stricknadeln für den nächsten harten Fernsehtag griffbereit auf die Ablage unter dem Fernsehtisch, erhob sich mühsam aus dem Fernsehsessel und ging ins Bett. Am Morgen klagte sie regelmäßig, dass sie nicht schlafen gekonnt habe und schon um 5 Uhr wach gewesen sei. Da waren dann noch endlose 7 Stunden bis zum Mittagessen zu überbrücken und zwei weitere, bis sie ihren Posten vor der Glotze wieder besetzen konnte. Als um 1980 herum alle Haushalte gesetzlich verpflichtet wurden, für störungsfreien Empfang aller Kanäle zu sorgen, und mein Vater einen 15-Meter-Masten auf dem Berg hinter dem Haus errichtete, erweiterte sich das Pflichtprogramm noch einmal gewaltig. Doch Oma wuchs mit der Aufgabe über sich selbst hinaus. Mutter achtete sehr darauf, dass wir die Regeln einhielten, weil sie wusste, welchen Ärger es der Familie bereiten würde, wenn wir bei den Behörden als Fernsehverweigerer gegolten hätten. Gerade mein Vater durfte sich als Beamter unter keinen Umständen gegen die Fernsehpflicht aussprechen. Und wir Kinder wären von der Schule geflogen, wenn wir nicht die montäglichen Abfragen zum Inhalt des Programms der vergangenen Woche bestanden hätten. Erst viele Jahre später wurde mir aber auch bewusst, dass meine Mutter eine Rebellin war. Eine, die sich dem Druck der staatlichen Vorschriften nicht einfach so beugte. Sie war es, die jeden Abend bald nach den Nachrichten ausrief, dass sie diesen Schwachsinn nicht mehr ertragen können und sich in die Küche setzen würde, um ein Buch zu lesen. Heute bin ich stolz auf meine Mutter, damals allerdings schämte ich mich für sie, weil sie sich die Hallervorden, der Schwarzwaldklinik, der Lindenstraße, dem Großen Preis und Wetten, dass hartnäckig verweigerte. Was nur die Nachbarn über uns gedacht hätten, wenn es sich im Dorf herumgesprochen hätte, dass unsere Mutter nicht gern fernsah. Dass bei uns täglich das Gesetz gebrochen wurde, als lebten wir wie die Todfeinde im Ostblock, die das Fernsehen aus ideologischen Gründen ablehnten und erst gar keine Geräte produzierten. Nicht nur gesellschaftlich wären wir mit Sicherheit erledigt gewesen, auch die Justiz ging damals gegen Verweigerer mit voller Härte ins Gericht. Doch dann, im Jahr 1998, bekamen wir den Brief von der Regierung, dass wir den Fernseher jetzt ausschalten durften, wann immer wir wollten. Die Fernsehpflicht war abgeschafft. Wir waren frei. Noch heute erinnere ich mich an diesen Tag als einen der schönsten in meinem Leben. Ich glaube, ich habe meine Mutter nie glücklicher gesehen als damals, als wir alle zusammen das Fernsehgerät zur Schlucht am Ende des Tals schleppten und in die finstere Felsspalte hinabwarfen. Zwei Wochen später erreichten die Bautrupps mit dem Glasfaserkabel das Dorf und ein Kommissar ging von Tür zu Tür, um jeder Familie unmissverständlich klarzumachen, wie lange wir alle täglich im Internet zu surfen hatten.
Ja, eine kleine andere Kulturgeschichte des Fernsehens im, sagen wir mal, in der alten Bundesrepublik, nicht wahr? Im Kohldeutschland.
Ja.
Im Mauerdeutschland.
Ja.
Ging es ja auch darum, um Kindheit ging es, nicht wahr? Um Kindheit und das Fernsehen.
Ging es auch.
Ich habe eine interessante These von einem Soziologen. Kennen Sie zufällig Neil Postman?
Nee, sagt mir nichts.
Und der hat sich auch Gedanken gemacht, wie das ist mit Kindheit.
Ja, löblich.
Er postuliert, das Gebilde Kindheit, nicht wahr? Also die Kindheit eines Menschen ist ein vergleichsweise junges Konstrukt, nicht wahr? Wann wurde die Kindheit erfunden? Von wem, Herr Eisenbart?
Von Werner von Braun.
Von Gutenberg wurde die Kindheit erfunden. Weil nämlich früher in der Antike, nicht wahr? Also Herodot als Beispiel hat seine Kinder noch als kleine Menschen aufgezogen. Da gab es noch keine Kinder. Da gab es kleine Erwachsene. Wie man halt die wachsen. Und seitdem der Buchdruck und damit die Verbreitung der Schrift und des Schreibens Verbreitung fand, hat sich eine Kindheit entwickelt, in der Kinder quasi auf das Geheimwissen der Eltern sozusagen schauen und quasi die Schriftzeichen noch nicht entziffern können, wenn sie noch nicht lesen gelernt haben, nicht wahr, Literatur. Ja. Das ist eine verborgene Welt für diese Kinder.
Mhm.
Und das ist quasi der Zauber der Kindheit, wenn man auf die Eltern guckt und sieht, die können zum Beispiel, weiß nicht, Rote Rosen lesen.
Ja.
Könnte jetzt ein Name von dem Buch sein. Und dieses Konstrukt der Kindheit, deswegen heißt das Buch auch Das Verschwinden der Kindheit, wird quasi durch das audiovisuelle Medium Fernsehen, das quasi das neue Leitmedium ist, quasi zerstört oder entrissen.
Abgelöst vielleicht.
Abgelöst, weil dieses Geheimwissen wenn sie jetzt zum Beispiel eine Bildungssendung mit Harald Lesch den Kindern vorsetzen, dann können die ihnen später erklären, wie die Planetenlaufbahnen sind.
Ja, und also verstehe ich das richtig, die Kindheit entsteht eigentlich erst dadurch, dass man sich seiner eigenen Unerwachsenheit bewusst wird.
Ja, und dass man was nicht kann, weil man eben noch nicht so weit ist. Und das Fernsehen macht das alles kaputt, weil man jetzt alles weiß.
Ach so.
Von Anfang an schon. Man ist wieder ein kleiner Erwachsener.
Ach so.
Mhm. So habe ich das zumindest verstanden. Wie bei Herodot.
Ah ja.
Und da schließt sich der Kreis. Und deswegen ist das Fernsehen, ist das Fernsehen.
Mhm.
Fand ich eine interessante These, dass die Kindheit sozusagen verschwindet durchs Fernsehen. Weil ich dachte immer erst, so Kindersendungen sind ja ein Ausdruck der Kindheit. Und es wird ja auch oft von anderen Menschen behauptet, gerade die Medienlandschaft, Herr Eisenbart, infantilisiert uns wieder zurück, weil wir immer mit so Bubo-Dada-Sprache da sprechen. Wenn sich zum Beispiel in Love Island zwei TeilnehmerInnen zum Beispiel Bananen an die Backe klatschen. Das sagt man, das ist ja
infantil. Gibt's das?
Das gibt's. Schwarz vor Augen umfallen.
Wirklich?
Ja, habe ich gesehen.
Warum gucken Sie so einen Schund?
Ich musste doch recherchieren, Herr Eisenbart.
Ach so, ja, jetzt habe ich es auch verstanden.
Das aber nur am Rande. Die Banane war sehr groß.
Ich große
Bananen im deutschen Free-TV.
Ja, ich finde das auf jeden Fall sehr interessant, dass das heute fast schon an den Rand der Bedeutungslosigkeit gedrängt wurde, das Fernsehen, weil man jetzt ja wieder selber aussucht, wann man fernsieht.
Richtig.
Die Krux. Früher musste man ja dahin, also musste man an den Fernseher hin.
Wir sprechen die Krux an, den Kasus Knaxii, Knaxorum. Denn das Fernsehen ist ja ein lineares Medium. Sie können
ja
den Kanal nicht beeinflussen, außer Sie rufen an.
Sie können auch Teletext lesen.
Richtig. Richtig, Herr Eisenbart, Teletext natürlich auch für uns als Literaten sehr interessant.
Teletext, wie Internet, aber nicht so viele Bilder.
Ja, ich war jetzt stehen geblieben. Ein lineares Medium und in unserer Zeit ist es nicht mehr en vogue, sich berieseln zu lassen. Man will selber auswählen, welche von den 24 Staffeln Star Trek man jetzt angucken möchte, zum Beispiel.
Es ist ja auch nicht schlecht, weil früher, wenn man krank war zum Beispiel...
Ja.
Oder in Urlaub.
Ja.
Konnte man die Sendung nicht gucken.
Ja doch, da hatte man ja Zeit, wenn man krank ist. Hat man Zeit, Sendungen
zu gucken. Im Krankenhaus aber.
Da ist doch auch ein Fernseher. Da können Sie doch auch gucken.
Früher gab's... naja, gut, haben Sie recht. Haben Sie einen Punkt.
Sie sind ohne Fernseher groß geworden,
aber
oder?
Wenn man im Urlaub ist...
Dann gibt's meistens... Also ich habe noch kein Hotel gesehen, bei dem kein Fernsehanschluss mit auch...
Ja, woanders... hier, Ukraine zum Beispiel.
Ja, dann können Sie ukrainisches Fernsehen gucken. Ich war letztens im Urlaub in Ungarn.
Ja. Und, wie war das? Haben Sie da ferngesehen?
Aus politischen Gründen habe ich nicht ferngesehen. Das war meine Form des Protests. Ich habe den Fernseher nicht eingeschaltet.
Frau Meisendrath, da muss ich sagen, Chapeau für so viel Zivilcourage. Was das mit den Kindern macht, wenn das Fernsehen plötzlich da ist, darüber hat Margret Berndreuther einen Text geschrieben und wir freuen uns sehr, dass wir ihn spielen dürfen. Halten Sie sich fest. Bitteschön.
Unser Wohnzimmer befand sich im obersten Stockwerk unseres riesigen Hauses und nahm dort beinahe die gesamte Fläche ein. Ausgelegt war es mit einem rauen Teppich, der früher mal beige war, aber auf dem so oft etwas verschüttet worden war, dass sich die eigentliche Farbe nicht mehr genau bestimmen ließ. Wir hatten eine Ledergarnitur, bei der man die Sitzkissen abnehmen konnte, um dann auf den Lehnen sitzend Pferd zu spielen. Auf der anderen Seite des Wohnzimmers stand ein Flügel, ein Klavier aus hellem braunen Holz. Es passte gut zu uns. Weil, obwohl es eben ein verdammter Flügel war, das Ding bestimmt unglaublich teuer gewesen ist, es doch einen irgendwie schäbigen Eindruck machte. Einmal die Woche kam der Klavierlehrer, der es irgendwann aufgab, uns Klavierspielen beibringen zu wollen. weil wir sowieso nie übten und er es auch einfach nicht mehr hören konnte, wie wir uns immer noch bei der linken Hand bei Für Elise abmühten. Lieber brachte er uns ein selbstgebautes Schachspiel mit, das aus zwei Glasplatten bestand, zwischen die er die verschiedenen Felder in farbigen Quadraten eingelegt hatte. Ich weiß nicht, wie er annehmen konnte, dass dieses Schachspiel, nachdem er gegangen war, auch nur einen Tag noch so aussehen würde. Selbstverständlich lagen die Papierquadrate und die Glasplatten bei seinem nächsten Besuch kreuz und quer im Wohnzimmer verteilt. Also erstmal einsammeln und das Spielfeld wieder aufbauen. 7 Jahre lang kam der Klavierlehrer. Und ich weiß jetzt, wie man Schach spielt, kann es aber nicht. In unserem Wohnzimmer stand auch der Fernseher. In den 80er Jahren gab es nur ein paar Dinge, die wir unbedingt anschauen mussten. Ich bin verblüfft, wenn ich es mir so überlege, wie zuverlässig wir die Zeiten von unseren Lieblingsserien wussten. Colt Sievers lief immer um 17.30 Uhr im ZDF mit Werbeunterbrechung, die gerne gesehen wurden, weil ja zwischendrin die lustigen Mainzelmännchen herumsprangen. Dann gab es noch Spaß am Dienstag. Das war eigentlich leicht zu merken, weil die Sendezeit ja quasi im Titel verankert war. Sonntag eigentlich auch die Sendung mit der Maus. Aber wir haben es meistens erst zum Löwenzahn geschafft, was eine Stunde später dran war und wo der Peter Lustig dann immer gesagt hat, wir sollen jetzt abschalten. Machten wir auch, weil kam dann ja auch nichts. Fernsehgarten oder langweilige Reisedokumentationen. Ich erzähle meinen Kindern immer, was das für eine Sache war mit dem Fernsehen und dass es genau den einen Möglichkeitsraum gab, zur richtigen Zeit am Gerät zu sitzen oder die Chance war vorbei. Die Sendungen bauten aus diesem Grund auch nicht wirklich aufeinander auf. Es gab also selten, außer vielleicht bei der Schwarzwaldklinik, einen Cliffhanger. Aber dann kam das Satellitenfernsehen und das veränderte einfach alles. So viele Sender, so viel Auswahl. Die bekamen erst spät einen Anschluss und da gab es dann RTL und Tele5 und MTV, wo wirklich noch Musik lief. Die Fernbedienung war nach ein paar Wochen schon kaputt oder einfach weg. Vielleicht hat unsere Mutter auch versucht, unserem Konsum durch Verstecken etwas Einhalt zu gebieten. Man konnte also nur noch direkt am Receiver umschalten. Meine Geschwister und ich lagen abwechselnd auf dem alten, rauen, dreckigen Teppich und haben mit dem großen C umgeschaltet. 26 Programme in die eine Richtung und dann, wenn dann nichts mehr kam, alles rückwärts. Bis man auf etwas stieß, was man anschauen konnte. Wir hatten so gut wie nie eine Fernsehzeitung, manchmal zu Weihnachten, um zu gucken, wann 3 Haselnüsse für Aschenbrödel lief. Es herrschte nur noch Willkür vor diesem Gerät. Die festen Zeiten, die man vor dem Fernseher verbrachte, komplett aufgelöst. Auf dem Flügel sammelte sich der Staub. Der Klavierlehrer kam eines Nachmittags nochmal, um uns zu besuchen. Wir lagen auf dem Teppich und im Fernsehen lief gerade Danger Mouse. Traurig stand er in der Tür. Dann streichelte er sanft mit seinem Finger ein Muster in den Staub auf dem Flügel und verließ grußlos den Raum.
Also ich hab ja auch jemanden im Eisenbad im Haus. Da ist ein kleines Kind, das immer auf einem Klavier spielt und dann immer di, 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 di. Und das geht jeden Morgen geht so, jeden Morgen. Ich wünschte, dem würde mal jemand entfernen. Wir sind ja schon auf...
Ja, gut. Der Fernseher als Ersatz für...
Drogen.
Zum Beispiel für Drogen für oder für andere Hobbys.
Das Lesen im Fernseher, im Fernsehprogramm ist ja möglich, dank moderner Teletechnik ist es ja möglich, dass sie 3 Zahlen in ihren Receiver eintipseln.
Ich weiß schon, worauf Sie hinaus wollen. Teletext.
Also ich wollte Sie fragen, ob Teletext auch Literatur sein kann.
So wie es ist halt, es sind halt Sachtexte meistens.
Aber es steht doch auch manchmal so dran, wie sowas dran wie: Hallo Freunde, ich bin hier im Gerät gefangen, bitte holt mich raus.
Ja, oder Erotika gibt's auch.
Stimmt, Erotika
kann man auch lesen. Ich lese mal kurz vor. Man macht ja den Teletext dann an und bekommt eine Vielfalt von Themen vorgeschlagen. Sport, Erotik, auch Sex gibt's auch im Teletext. Und hier zum Beispiel How I Met Your Mother, Big Bang, zwei Schwedinnen in der Sauna unter 632. Das ist dann hier Babys, nur mit Mützchen, was Bongo alles über dich weiß. 568, Entschuldigung, jetzt Reise, ist jetzt auch interessant. Auf 800 können Sie Reiseinformationen sammeln. Ist vielleicht für Sie zu Hause auch interessant. Dann hier, wen würden Sie wählen? Kann man auch reinschreiben in den Teletext. Also, ich weiß auch nicht.
Wie in den Teletext reintippen?
Ja.
Geht es?
Söder zum Beispiel.
Aber jetzt ist, glaube ich, der Kuchen aus dem Hals draus.
Hier, heiße Träume für kleine Preise. Das sollte dir der Spaß wert sein. Direkt Kontakt zu Frauen von jung bis reif. Also alles das ist Teletext.
Das ist quasi ein Paralleluniversum.
Ja.
Aus Literatur.
Das ist Literatur. Das? Selbstverständlich ist das Literatur. Es muss ja auch Menschen geben, die das da reintippen.
Ja, richtig, richtig. AutorInnen
wahrscheinlich. Das sind wahrscheinlich eher TexterInnen.
Ja.
Der Unterschied ist nur marginal. Das sind Menschen, die davon leben können, nämlich.
Ach so.
Ja, im Gegensatz zu AutorInnen.
Ja, die können. Wollte Sie fragen, Sie können auch mal schnell vielleicht einen Text machen.
Na gut, dann machen wir schnell einen Text.
Machen Sie mal einen Text und dann reden wir über Literatur und Fernsehen weiter. Wir haben jetzt den Teletext.
Na gut, ein Text von Harald Kappel.
Irgendwo am Meer, wo es warm ist. Bewegungen der Körper. Lampe aus, Lampe an. Zwei Farben begegnen sich, blaue Tablette im Magen, flau, weiße im Glas. Zusammengefügtes Warten auf nassem Laken, im Zimmer, ein stummer Fernseher. Die Wände voller geheimer Gedanken, draußen die Volksmenge, tobt. Ein strömendes Grau in Erwartung des Augenblicks, im Zimmer. Schneefall in der Wüste. Draußen lärmende Mehrheiten. Bewegungen des Hauptstroms. Im Zimmer ein stummer Schrei.
Ich wollte Sie fragen, schadet die Literatur, das Fernsehen der Literatur? Ist das ein dagegen? Also ist quasi Fernsehen Konkurrenz zur Literatur oder ist gerade das Gegenteil der Fall und das Fernsehen mit beispielsweise Literaturverfilmungen oder auch, weiß ich nicht, Lesungen, ist es vielleicht eine Hilfe für die Literatur?
Da muss man jetzt ja unterscheiden. Ist das jetzt Fernsehen oder sprechen wir vom Medium Film?
Wir sprechen von dem televisuellen Medium Fernsehen, was aber auch mit einschließt, dass sich die Gesellschaft austauscht dabei.
Ja.
Geht nicht nur um reine Kinofilme, wo sie reingehen, einmal in den Sessel hinein und dann wieder raus. Weil diese Frage nämlich, genau diese Frage, hilft das Fernsehen der Literatur, wurde als Wettbewerb ausgegeben von der Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung.
Ja.
Kennen Sie?
Kenne ich.
Haben Essays schreiben lassen und dort haben die AutorInnen schon sehr, sag ich mal, dröge, ausformuliert, sehr schlecht geschrieben, dass das Fernsehen schlecht ist und Literatur gut. Also es wurde quasi so ein Gegenposition aufgemacht.
Ja.
Und nun würde ich argumentieren, dass man ja vielmehr das Fernsehen als eine Transformation des Stoffes sehen sollte und dass vielleicht auch Fernsehen Literatur sein kann. Das würde ich Ihnen jetzt aus dem Ofen frisch anbieten, diese These, und fragen, kann das Fernsehen Literatur sein selber?
Das kann das bestimmt sein, aber ich sag mal...
Es gibt ja auch getanzte Literatur zum Beispiel.
Ja,
also man braucht
völlig jetzt, richtig, aber ich bin trotzdem ein bisschen... Ich schaue ein bisschen auf die pädagogische Seite und zum Beispiel, wenn man das Kind jetzt, sobald es sitzen kann, vor dem Fernseher setzt.
Ja, dann lernt es von Harald Lesch zum Beispiel.
Viele Informationen, viele Wörter, aber die wissen ja gar nicht, die Kinder.
Das kann man ja nachreichen.
Wie man die schreibt.
Welche?
Die Wörter.
Die Planeten. Merkur. Merkur. Quod erat demonstrandum, Herr Eisenbart.
Sie haben ja auch mal ein Buch in der Hand gehabt. Aber ich sag nur, wenn man liest stattdessen, bekommt man auch einen trefflichen, aktiven Wortschatz. Im Gegensatz zum passiven Wortschatz. Sie können jetzt natürlich sagen, aha, das Kind weiß, was zum Beispiel ein ein Weberknecht ist, ja, oder ein schwarzes Loch.
Ja.
Aber es weiß nicht, wie man es diktiert.
Ja, aber
das
ist doch auch egal. Das muss es ja nur, es braucht es ja nicht.
Nee, aber wenn es mit seinen Freunden, Freundinnen im WhatsApp, es gibt auch andere Nachrichtenchats, wenn die darüber sprechen wollen, über Weberknecht,
ja,
oder schwarze Löcher,
ja,
dann müssen die diese Sprachmemo machen.
Ja, richtig. Oder in Videotelefonie, was ja auch schon Television ist, nicht wahr? Denken Sie nur an 1984, diesen Roman, nicht wahr? Da wird ja auch das Fernsehgerät quasi benutzt, um zweiseitige Kommunikationswege aufzubrechen.
Ja, und wo lesen Sie dann nach, was neulich der eine gesagt hat? Müssen Sie das ganze Video nochmal angucken von den letzten Wochen. Nein, Frau Meisendraht, wer schreibt, der bleibt oder die bleibt, das ist ja auch egal. Das mag alles Literatur sein, aber eben gesprochene, dargestellte Literatur, genau wie die getanzte Literatur, ist das eben nicht zu vergleichen, damit einen schönen Schmöker sich reinzustellen in die Augen.
Also Sie sind eher so auf dem Dampfschiff der langweiligen
Kultur unterwegs. Ja, Altschule. Alte Schule.
Alte Schule.
Galan der alten Schule. Nennt man mich auch.
Na schön. Also wir...
Also um abschließend Ihre Frage zu beantworten, nein. Also ja, aber nein. Ja, aber schon auch. Und Margit Heumann hat darüber einen Text geschrieben und auch uns geschickt. Und Verena Schmidt war so freundlich, ihn einzulesen. Bitteschön.
Alleinstehende, Kranke, Fußlahme, Einsame, Schüchterne haben es oft nicht leicht, mit ihren Mitmenschen in Kontakt zu kommen. Die einen müssen das Bett hüten, die anderen können sich nur unter Schmerzen mit Krücken und hinkend vorwärts mühen. Manche haben Phobien oder sind ohnehin Analphabeten im zwischenmenschlichen Bereich. Sehr gern benutzen sie stattdessen ein Fenster zur Welt, das sich öffnen lässt, durch das sie vom Wohnzimmer, vom Esstisch, vom Krankenlager aus auf die anderen blicken können. Den Fernseher. Aus sicherer Entfernung informiert er sie über gesellschaftliche Zu-, Um- und Missstände und über aktuelle Tagesereignisse, fremde Länder und Kulturen, aber auch menschliches Glück und zwischenmenschliche Katastrophen. Aber, großes Aber. Der Fernseher ist kein Fenster zur wirklichen Welt. Sobald man ihn einschaltet, wird einem die Welt der anderen übergestülpt, die von wieder anderen ausgewählt wird, für die Geld- und Einschaltquoten die bestimmenden Faktoren sind. Und was für eine Welt! Nicht die reale, die normale, nicht Menschen wie du und ich. Die TV-Anbieter weltweit kippen das ab, was ihrer Meinung nach lukrativ ist. Allen voran präsentieren sie Mord und Totschlag in mehr oder weniger blutrünstigen Varianten in den unzähligen Krimis. Dancing Star serviert Aderbeis aus Politik und Seitenblicke-Gesellschaft. Rosamunde Pilcher liefert die Welt der Reichen und Schönen inklusive Intrigen und Happy End ins Wohnzimmer. Das Dschungelcamp langweilt mit C- und D-Promis und Ekelprüfungen. Historische Schinken in Schwarz-Weiß sollen Nostalgiebedürfnisse befriedigen. Talkshows diskutieren nach inszenierten Skripten. Nichts ist irrealer als das sogenannte Reality-TV, das Fälle von Familiendramen, Liebesproblemen, Krankheiten und ihrer wundersame Heilung, Berichte von Restauranttestern, Auswanderern und Schuldenberatern als wahre Geschichten verkaufen. Die Liste wäre beliebig fortzusetzen. Kurz, was von einem Fernsehabend bleibt, ist ein Haufen Müll, unter dem die eine oder andere sehenswerte Doku oder ein vergnüglicher Film verschütt gegangen sind. Dem Fernseher wird via Fernseher eine Scheinwelt präsentiert. Das wahre Leben spielt sich live ab. Also nichts wie aktiv werden und die Nähe zu realen Menschen suchen.
So, also der Blog, den haben wir jetzt, den Blog ist Literatur gegen das Fernsehen oder Fernsehen gegen oder für. Den haben wir jetzt leidlich abgedeckt, Herr Eisenbart. Danke für Ihren Versuch.
Naja, ja, schon, aber schon nicht richtig. Also Sie wissen, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt. Es ist, ja, es ist Literatur, aber ich würde es meinem Enkel nicht geben.
Das kann also, der eh von ja, selber.
Eisenbad. Ich hab mich in der Recherche jetzt vor allen Dingen auch dafür interessiert, wie wird denn Literatur in das Fernsehen hineingebracht? Also ihre schönen geschriebenen Bücher, nicht wahr? Genau, ja. Wie sie das mögen. Galan der alten Schule.
Ja, Galan
der alten. Ein, weiß ich nicht, ein Buch halt. Ich war ein Roman.
Buch
eine
halt, Novelle. Hä?
Zum Beispiel, wie wird die hineingeschoben ins Fernsehen? Und dann fällt uns natürlich zuerst ein,
ja,
die Literatursendungen. Und einen Tenor, den ich da herausgehe, ich habe dann ganz viele
ja,
SZ-Feuilleton-Artikel gelesen als Beispiel. Und da steht überall drin, in jedem,
auch andere
in jedem SZ, an, es gibt auch norddeutscher Postbote.
Was war da drin?
Da steht in jedem einzelnen Artikel als erstes so ein Disclaimerchen, nicht wahr?
Ja.
Achtung! Gute Literatursendungen gibt es nur in Frankreich.
Ah ja.
Dass man das schon mal weiß. Aber wenn man dann hinter diesen Disclaimer klickt, dann kriegt man erstmal Plätzchen serviert. Und dann,
ja,
kommen die interessanten Fragen. Ich weiß, es gibt ja diese eine schillernde Person, die letztens auch von uns gegangen ist, nämlich Marcel Reich-Ranitzky, ja,
nicht wahr? Dieser, letztens ist gut, das ist dieser bestimmt Papst, schon 2 Jahre her.
Dieser jetzt. Papst, nicht wahr? Also es gibt ja Päpste in dem, im Literaturbusiness, ja, Leute, zu denen man aufblickt, Leute, die quasi mit einer Fackel ein ganzes Literaturgebäude anzünden können, wenn ja, sie wollen, und abbrennen,
ja,
nicht wahr? Und nachdem Marcel Reich-Ranitzky, der ja quasi immer die Literatur im Fernsehen gemacht hat, hat er einen Nachfolger,
ja,
der jetzt quasi sich reitend,
ja,
paddelnd.
Der Schwabe.
Der Schwabe. Die Rede ist von dem neuen Literaturpapst, nicht wahr? Habemus im Dings. Dennis Scheck, kennen Sie den?
Kenn ich,
den
der Schwabe.
Vielleicht schon mal gekannt.
Den habe ich schon, das ist, ja, stimmt, der hat immer diese Sendung, Lesen heißt richtig, die Sendung.
Lesen.
Wo er auch Leute einlädt und zum Beispiel auf den Segway reinkommt.
Richtig.
Oder mit dem Pferd.
Richtig, und da schließt sich die Frage natürlich an, Sie haben jetzt Literatursendungen, die heißen Lesen, nicht wahr?
Ja.
Da geht es eigentlich um den Akt des Lesens,
ja,
aber was passiert wird, es wird Ihnen im Fernsehen etwas serviert, wo dieser Dennis Scheck, nicht wahr, eigentlich auch schon eine stattliche Person, dann auf ja, einer Kuh ist, reitet ein als sehr Beispiel.
Vorwitziger Mensch.
Der kommt dann auf einer Kuh oder auf einer Ziege,
ja,
oder hat so ein Hochrad dabei.
Ja.
Einmal habe ich gesehen, hat er so eine rote Nase an und so Stelzenschuhe.
Ja.
Und hat Luftballons gezwirbelt.
Ja.
Und dabei redet er dann über
das Lesen. Einmal hatte die ganze Sendung moderiert mit einer Torte im Gesicht. Das war auch sehr lustig beim, weiß nicht mehr, worum es da ging.
Ich glaube, er hat mit Peter Handke geredet dabei. Das war auch sehr interessant. Also es ist schon interessant inhaltlich. Die Frage ist nur, warum muss da immer so ein performativer Zirkus drumherum?
Ja, genau, warum eigentlich?
Also ich meine, bloß weil jetzt auf dem Pferd gesessen wird oder weil Daniel Kehlmann jetzt mit Handeln pumpt.
Ja, genau, oberkörperfrei. Die ganze Sendung, das ganze Gespräch.
Und dann sein
und
Buch.
Dennis Scheck steht immer drüber und hält das Gewicht für ihn. Wenn er ja, zum Beispiel sich den Kaffee, wenn er Kaffee trinken möchte.
Richtig. Und da fragt man sich doch schon, warum, liebe Fernsehfilm, Fuzzis, warum müssen wir da immer so einen riesen Apparat drum bauen?
Ja.
Er hat ja noch eine andere Sendung,
nicht ja,
wahr? Die heißt, glaube ich, auch Lesen. Da steht der Dennis Scheck in einer...
Die ist auch mit Dennis Scheck,
ne? Und da geht es viel mehr um die Bücher selber.
Ja.
Das müssen Sie sich so vorstellen. Ich erzähle das mal für die Zuschauer.
Ja, er steht ich kenne es ja.
Er steht am Amazon, steht er vor so... wenn Sie die Koffer nach dem Flugzeug, wenn Sie aus dem Flugzeug kommen, dann drehen sich doch die Koffer aus so
einem Gepäckband.
Richtig. Da steht er und hat so eine gelbe Weste an, vielleicht ist das auch schon wieder Frankreich, ich weiß, jedenfalls rollt
naja, an ihm. Das ist doch der junge Wärter.
Ach, der junge Wärter hat auch eine gelbe Weste.
Blaues Hemd.
Blaues Hemd.
Gelbe Skischuhe.
Gelbe Richtig.
Ein dicker, so ein Wrestling-Gürtel.
Jedenfalls, er steht an diesem Lieferband, nicht wahr, und ein Buchstrom driftet an ihm vorbei, er nimmt sich dann ein Buch und sagt dann...
War das Science?
Wie? Nein, es ist von jemand anders geschrieben, aber er nimmt ein Buch.
Ach so.
Und
man darf nur die Sachen nehmen, die man vorher auch draufgelegt
hat. Es wird ja noch besser, Herr Eisenbart.
Ach so.
Die Frechheit kennt ja dann weiter keine Grenzen. Er nimmt dieses Buch, nicht wahr? Und sagt uns als Zuschauer, spricht quasi zum Publikum in einem performativen Akt und sagt, dieses Buch finde ich nicht gut. Und dann kommt
dann soll
eine...
Soll das doch stehen
ja,
lassen.
Passen Sie auf. Jetzt wird's ja, jetzt geht's ja erst los. Dann vom Zitf kommt ein Team mit einer Tonne, die brennt. Aha. Und da wirft er die Literatur hinein, die er für schlecht empfindet.
Das ist nicht wahr.
Und die restliche Sendung wird dann diese Tonne, da brennen diese Bücher drin, die Herr Scheck dann verworfen hat. Und da muss ich schon sagen, also...
Das ist ja furchtbar.
Das ist schon sehr aufs Wesentliche reduziert, nämlich entweder das Buch ist gut oder das Buch ist schlecht.
Ja.
Und es wird dann in eine Tonne geworfen. Und da habe ich auch gelesen, in Frankreich brennen die Tonnen auch besser.
Ja, das ist richtig, weil die haben ja auch das richtig gelernt. Eigentlich die Deutschen haben das doch gelernt. Also ich muss ja wirklich sagen, ich höre mir das hier ja lang genug jetzt an. Und ich finde, das ist ein derartiges... Das ist für mich ein Schwein, ist der Denis Scheck, wenn der das macht.
Was?
Weil das haben wir aus der Geschichte gelernt.
Stimmt eigentlich.
Dass man Bücher nicht verbrennt. Man kann ja sagen, dass das Buch einem nicht gefällt, dann soll man doch wenigstens seinen dummen Schnabel halten. Selbst wenn man die gelbe Weste anhat vom ZDF. Das finde ich, geht nicht. Dieser Mensch darf hier auch nicht mehr reinkommen in die Sendung. Wir hören einen Text, wo Filme besprochen werden, die im Fernsehen laufen, wenn man die richtigen Geräte hat, wenn man zur richtigen Zeit eingeschalten hat. Genau, von Anselm Neft. Der hat seine liebsten Horrorfilme besprochen und zu Literatur gemacht. Er hat darüber hören Sie doch einfach selber mal hin.
Grüezi und hallo. Das Fernsehen von heute sind ja Streaming-Dienste. Ich möchte da einen Servicebeitrag leisten. Ich habe während der Halb-Lockdowns in der Corona-Krise mich nicht gehen lassen, wie so viele andere, sondern meine Zeit sinnvoll zu nutzen gewusst und mich als systemrelevanter Leistungsträger diszipliniert durch die Horrorfilme der letzten zwei Jahrzehnte gearbeitet. Und das waren 100 Horrorfilme in 100 Tagen. Das habe ich dann auf Facebook dokumentiert und Kurzrezensionen geschrieben. Davon verlese ich genau 13, die auch als Tipps zu verstehen sind. Das ist mein Service. Ghostland von 2018. Interessant, dass Filme, die in meiner Jugend indiziert worden wären, die man sich also in türkischsprachigen Raubkopien auf VHS ansehen musste, heute ein FSK 16 erhalten können. Nach Martyrs präsentiert Pascal Logier, oder wie das heißt, mit Ghostland, also einen Film für die ganze Familie, Kotztüten und Telefonnummer einer Traumatherapeutin bereithalten. Hounds of Love 2016. Brettharter australischer Psychothriller über eine 17-Jährige, die von einem perversen Paar entführt und gefangen gehalten wird. Die drei Hauptdarsteller spielen so gut, dass der Film auch abgestumpfte Naturen berühren dürfte. Mirrors 2008. Will man Kiefer Sutherland, oder wie immer man das ausspricht, als traumatisierten Ex-Cop in einem riesigen ausgebrannten Kaufhaus mit Spiegeldämonenringen sehen? Ich durchaus. Ein stereotyper, aber sehr effektiver Film von Alexandre Aja. Next Door 2005. Dieser kostengünstige norwegische Film erfindet das Mindfuck-Psychothriller-Rad nicht neu, ist aber sehr atmosphärisch und ein fieser Einblick in die ja generell unausgegorene männliche Psyche. Runde Sache für Hartgesottene. When Animals Dream 2014. Ein Independent-Film aus Dänemark, der durch eine verträumt melancholische Atmosphäre berückt und von den Wachstumsschmerzen einer jungen Frau erzählt, deren Mutter schon nicht mit dem Patriarchat klarkam. Sehenswert und auch weniger horroraffinen Menschen zuzumuten. 28 Tage später von 2002. Auch wenn ich schlurfende Zombies besser finde als die rennende Fit-for-Fun-Variante, das ist ein toller britischer Film mit leichten Black-Mirror-Vibes, der die Endzeit erlebbar macht. Das entvölkerte London, das Darstellerensemble und das eigenwillige Finale haben mich begeistert. Evil Dead 2013. Ein mutiges Remake des Kultklassikers von 1981. Viel Blut, Terror und Gewalt, kein Kindergeburtstag. Aber an die psychotische Wirkung des Originals mit seiner genialen Tonspur kommt die Neuverfilmung nicht heran. Dennoch fetzig, auch weil die Geschichte erweitert wurde. Nobody Sleeps in the Woods Tonight 2020, wie die jungen Menschen sagen, die kleinen Hüpfer. Polnischer Waldmonster-Slasher, der viel weniger stumpf ist, als das jetzt hier klingen mag. Eine Gruppe junger Menschen muss zum Digital Detox in die schöne Natur und trifft auf etwas Monströses. Spannung, Dramaturgie, Charakterzeichnung, Blut, Terrorwitz, alles wunderbar. Kaum ein Horrorfan dürfte enttäuscht sein. Und eine Fortsetzung ist geplant. So finster die Nacht von 2008. Schwedische Mischung aus Sozialdrama, poetischem Coming-of-Age und lakonischer Blutrünstigkeit. Vor allem ist das ein gerade durch seine spröde Inszenierung wirklich berührender Film über jugendliche Einsamkeit, erste Liebe und Vampirismus. Sogar das US-Remake dieses Anti-Bullabü ist keineswegs schlecht. Der Babadook 2014. Eine alleinerziehende Mutter ist aus Gründen, die noch ans Licht kommen, in den Gefühlen zu ihrem 6-jährigen Sohn gespalten. Der Knabe ist hyperaktiv und hat soziale Schwierigkeiten. Und dann taucht auch noch eine Schreckgestalt aus einem Kinderbuch auf. Der Babadook. Großartiger, formal origineller Film von Jennifer Kent, der wie alle guten Horrorfilme auf einem ganz realen Grauen basiert und dafür eine Ausdrucksform findet. Nach dem Film hatte ich mehr Verständnis für meine Mutter. Gönnt euch. The Endless 2017. Eigenwillige Mischung aus Mystery, Drama, Horror und Science-Fiction. FSK 12. Die mich durch die interessant ambivalente Darstellung einer Sekte und die nachvollziehbare Geschichte zweier in unterschiedlichen Rollen gefangenen Brüder überzeugt hat. Der Schrecken ist in diesem Film unsichtbar und kosmisch. Angenehm abseits vom Mainstream und ambitioniert, ohne prätentiös zu werden. It Follows 2014. Glaubwürdige, natürlich aussehende Teenager in einem US-Film? Jawohl, und was für einen. Bilder von spröder Poesie, Synth-Musik wie aus 80er-Horrorfilmen und eine ungewöhnliche Geschichte, die nur auf den ersten Blick hanebüchen wirkt. Wer nachvollziehen will, wie sich sexuelle oder auch sonstige Gewalt auf die Weltwahrnehmung auswirken kann und wie sich posttraumatische Alarmbereitschaft anfühlt, der muss diesen Paranoia-Kracher sehen. Hammer! Letzter Film, Lights Out von 2016, ein Horrorfilm, wie ich ihn liebe, seine primäre Motivation, Furcht erzeugen. Und mehr will ich darüber auch gar nicht sagen. Schaut euch die 13 an, am besten nacheinander, dann kommt ihr zur Ruhe. Einen wunderschönen guten Tag, immer an die Selbstfürsorge denken. Bye, bye.
Strafgesetzbuch, lieber Alfred, das Strafgesetzbuch, ich hab Paragraph 34 Absatz 2 noch nicht verstanden.
Was sagst du, Alfred? Ich soll einen Trollinger dazu trinken? Dann verstehe ich den Paragraph. Du bist doch nicht ganz. Naja, danke.
Was?
Ja, okay, Alfred. Ja, ich hab. Ja, okay. Ich probier den Silvaner. Ist okay.
Ja. Alfred! 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 Alfred!
Alfred, Ich wollte nur eins sagen, ne? Und zwar immer, wenn ich nicht genau weiß, wie man Risotto macht, schaue ich mir deine alten Videos an. Und ich weiß genau, also es muss schlotzig sein. Es darf nicht zu schlotzig sein, darf auch nicht anbacken.
Ja, muss eine Bissfestigkeit haben, das habe ich auch gelernt beim Alfred. Waren Sie auch da?
Ich war auch da.
Das war ja fantastisch, also ich war oder? Als dann dieses Publikum schwarz wurde auf einmal und dann gab es noch einen Wein und dann wurde geschmatzt.
Ja, Schmatzen immer wichtig.
Schmatzen und so. Das Gesicht so zum Verklumpen,
ja.
Dass der Ausdruck höchster Freude dabei entsteht. Das war die Kunst des Herrn Bio. Hören Sie nicht das Bio mit in das Spiel mit einintegrieren? Verstehen Sie?
Ach so.
Das ist Bio, nicht wahr?
Bio. Ah, Bio.
Ja, Bio. Gut. Singen Sie mal mit.
Bio. 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 Leck.
Ja, sehr schön. War das. Danke, Herr Alfred, Herr Biolek. Wir haben uns sehr, sehr amüsiert immer. Der ist ja leider jetzt von uns gegangen. Das war unser Song um Gans.
Song um Gans ist immer für ganz besondere
und
Menschen.
Und das passt auf eine traurige Art und Weise ja ganz gut in die Sendung hinein, denn Herr Biolek selber war ja in Deutschland ein Pionier des Talk-Formats.
Richtig.
Er hat nicht nur gekocht und gegessen, er hat auch viel gesprochen und immer mit so einer, sagen wir mal, mit so einer Onkelhaftigkeit.
Ja.
Die auch den ein oder anderen, weiß ich nicht, der ein oder andere Nähkästchenplauderei.
Ja, nicht unangenehm.
Nicht
unangenehm. Wie heute so manche Talkmaster. Und Biolek war
nicht
da wirklich
so
ganz anders. Der war, nee, war überhaupt nicht eklig. Der war auf seine ganz eigene Art eigentlich maßgeblich für deutsche Talkshow. Und er war auch sehr, sehr stilbewusst. Denn er hat, also geschmackssicher, denn er hat zum Beispiel Monty Python erst im deutschsprachigen Raum bekannt gemacht.
Jetzt aber auch viele Folgen anderen. Von dem Fliegenden Zirkus produziert.
Genau, richtig. Also der hat wirklich und hat sich auch über die Dialogreihen ein bisschen drüber hergemacht, hat da auch beratend zur Seite gestanden und dafür muss man ihm auch dankbar sein.
Ja, richtig, richtig. Und heute gibt's ja nur so, wenn Sie sich die heute die TV die Talkshow-Moderatoren anschaut, dann haben die also meine Hassfigur. Ich werde jetzt keine Namen nennen, aber der drückt immer auf so einen, der hat immer so ein iPad dabei, was ja schon eine Frechheit ist. Und dann denken Sie sich in einem Talk-Format.
Das habe ich von meinem Enkel geschenkt bekommen.
Nicht Sie, Herr Eisenbart. Der hat ein iPad dabei, nicht wahr, was ja schon das Inbegriff des Ich mag eigentlich gar nicht zuhören. Ja,
gibt auch andere
Tabletten. Dann drückt er aus seinem iPad so blöd.
Gibt auch andere Tablet-Computer.
Ja, es gibt auch andere Tablet-Computer. Aber er drückt dann aus seinem Tablet-Computer einen Knopf.
Ja.
Und dann, wie aus einem Höllenschlund, fährt dann auf einmal so ein rotes Symbol Ihnen ins Gesicht hinein als Zuschauerin.
Ah, der Zonk.
Und nein, es ist so ein Dreieckssymbol, nicht wahr? Das ist ja schon auch schon wieder satanistisch wahrscheinlich. Und dann wird irgendein komisches Filmchen eingespielt und man soll sich dann dadurch irgendwie besser informiert fühlen. Also da, wo sind wir denn gelandet?
Das kenne ich nicht.
Wo sind wir denn gelandet in diesem Land?
Nee.
Wenn das die Talkshow-Kultur ist.
Frau Meisendraht.
Wir müssen wieder lernen zu reden, Herr Eisenbart. Und ich habe mit Ihnen ein Projekt vor. Wir machen das deutsche Fernsehen wieder heile, Herr Eisenbart.
Ja, wie?
Ja, wie? Was muss raus? Was muss raus? Also ich bin dafür, alle Mülltonnen schon mal raus. Außer die, wo diese Puppe drin wohnt. Die darf bleiben.
Ja.
Das wäre schon mal meine erste Maßnahme. Was würden Sie als erstes abschaffen?
Ich?
Ja, wenn Sie das deutsche Fernsehen heile machen wollen.
Ich habe jetzt nicht auf, also diese ganzen Scripted-Sendungen.
Ja.
Scripted.
Da, wo die Bananen ins Haus. Jetzt habe ich gedacht, dein Handy klingelt, aber es war nur der Chopin, Herr Eisenbart. War hat der vielleicht den Vibrationston komponiert,
der
Chopin?
Der hat den erfunden, ja. Und der wurde dann aber dafür auch bezahlt. Reparationen.
Ach so, Reparationen.
Hat er bekommen.
Das ist ja interessant. Aber werfen Sie doch mal was aus dem Fernsehen raus. Stellen Sie sich vor, Sie haben jetzt eine Mülltonne und können da Fernsehsendung hineinwerfen.
Nein, das mache ich nicht.
Ach so.
Weil es erinnert mich zu sehr an schmerzhafte Vergangenheit, aus der deutschen Vergangenheit. Zum Beispiel diese Schecksendung. Da möchte ich nichts hineinwerfen. Ich möchte etwas rausholen, was es leider nicht mehr gibt oder nur noch selten. Nämlich Fernsehballett hätte ich gerne wieder. Das ist leider in dieser Tonne gelandet, gibt's aber nicht mehr. Hätte ich gerne. Aber zu aktuellen Themen. Einfach ein Fernsehballett, wenn ich jetzt ein Fernsehballett schreiben dürfte,
ja,
da würde es da wahrscheinlich drum gehen, sagen wir mal, ein in die Jahre gekommener Radiomoderator hat viel studiert, viel auch gelernt, hat schon eine eigene Sendung bei Radio Z und der möchte jetzt etwas Tolles erleben. Und dann kommen unglaubliche Sachen. Ein Zirkus, sexuelle, also romantische Begegnungen.
Teletext, Teletext zum Beispiel.
Der Teletext darf auch nicht fehlen, das ist richtig. Also sowas stelle ich mir vor. Ich würde es gern rausholen aus der Mülltonne.
Das ist gut. Ich hätte gerne mehr Musik, mehr gute Musik.
Ja,
zum Beispiel
Ilja Richter.
Cello, Quartett für 4 Stunden am Abend. Auf allen Programmen. Wichtig ist, dass wir nicht alle Programme streichen, aber manchmal in manchen Stunden am Tag, um quasi diese Überflut, diese Reizüberflutung auszugleichen, würde ich veranlassen, dass alle Programme ein Programm zeigen. Verstehen Sie?
Ja.
Dann müssen Sie nicht Programmsender abschaffen,
ja,
aber Sie können trotzdem wieder ein bisschen mehr Ruhe in die Kanäle bringen.
Gab's aber auch schon.
Gab's auch schon?
Ja, letzthin.
Letzthin?
Wo dieser Schundautor Schirach,
ja,
der hat ein Buch geschrieben,
mhm,
und aber aus 2 verschiedenen Perspektiven.
Mhm.
Dann haben alle ARD, ZDF, 3., 4. Programme haben alle am selben Abend zur gleichen Uhrzeit das gespielt, aber 2 verschiedene Fassungen.
Das Buch gespielt.
Eines der Mörder, andere der Polizist.
Es klingt nach Kinderspiel, nach so, wenn sie auf der Straße so Kästchen auf dem Boden malen und dann muss der andere sie fangen oder die andere.
Bisschen. Und so das ist quasi, dann findet man raus, dass es alles 2 Seiten hat im Leben. War Ihnen das jetzt eine interessante Erkenntnis, Frau Meisendraht? Gibt immer 2 im Leben.
Also
man sieht sich immer 2 Seiten im Leben an.
Ich glaube, das war ein Nagel im Sarg des Fernsehens.
Ja, dann lassen wir es doch lieber wieder, dass jedes Programm das spielt, was es auch will und nicht alle dasselbe. Das gefällt mir nämlich nicht. Zwischendurch können wir ein bisschen aus dem Fenster gucken. Wie wird denn das Wetter?
Achtung, Achtung! Hier ist das letzte deutsche Fernsehen mit einer aktuellen Wetterwarnung. In großen Regionen des sozialen Miteinanders kommt es in Bälde zu extremen Verwirbelungen und höchst ungemütlichen Turbulenzen. Besonders betroffen sind Menschen ohne Rettungsschirm und Systemrelevanz. Die nicht optimierten und unverwertbaren, ihr irrlichternde Geister, ihr Schlendriane, du spielender Mensch, ihr müsst vermehrt mit Niederschlägen rechnen. Denn ja, Lockdown, ja, Krise, du weißt selber, was das heißt. Krise heißt immer Krisengewinnler. Ihre Karawane zieht weiter, es muss ja vorangehen. Nun sind sie schon so weit weg, die Gewinnler, dass sie unsere Rufe gar nicht mehr hören könnten, selbst wenn sie wollten. Und zu den Verlorenen spricht die Stimme, die noch jede Krise schadlos übersteht. Die Stimme der Abwicklung und Verwaltung. Jetzt erstmal keine Sperenzchen mehr, spricht sie, als ob ihre Sprechenden jemals auch nur eine Sperenzie selbst erdacht hätten. Verrücktheiten schön und gut. Ich trage privat durchaus mal einen frechen Hut. Aber dann muss auch mal gut sein. und nun verwaltet und wickelt sie ab. So die Agentur für Arbeit, Transitionskurse für alle freien Kunstschaffenden, Transit-Umschulungen, Oboisten zu Lageristen. Deine Poesie ist erfolglos? Der Lieferdienst mit den grellbunten Taschen ist es nicht. Denn merke, der gestalterische Geist gilt uns in unseren schmalen Breitengraden als nettes Hobby. Mit Stolz hingegen erfüllt uns unser Billiglohnsektor. Warum stirbt die SPD eigentlich so langsam? Zu Staub sollt ihr werden, weil ihr es euch verdient habt. Aus eurem Kadaver soll wahrhaft links ein neues Blümlein sprießen und zur linken Volkspartei soll es erblühen. Halleluja und Hosihanna und nicht Annalena, denn ihre Partei war auch dabei. Trauschau wem. Also Attenzione, spielender Mensch. Schutz vor dem rauen Winde findest du diesmal nicht mehr wie ehemals auf den Inseln und in den stehenden Festen der Kunst und Kultur. Denn auch dort haben die Eingesessenen und gut Geförderten die Wetterfähnchen nach dem Wind gerichtet und sich auf ihre Fahnen die Steuerbescheide der letzten Jahre geschrieben. Bewertet unser Malen nach Zahlen. Wir sind doch auch systemrelevant. Wohl wissend, dass sie damit gleichermaßen zum Ausdruck bringen, es gibt also Menschen, die systemirrelevant sind. Denn sonst müssten wir das ja nicht betonen. Nun ja, wenn ich dort einen Sitz besäße, würde ich mich womöglich auch so sehr an seine Lehne klammern. Gleichwohl, wenn es uns zur Kultur geworden ist, die Relevanz der Menschen in Ja und Nein zu scheiden, dann werden wir wohl erst einmal kulturlos leben müssen, um zur Kunst zurückzufinden. Oh ja, da zieht etwas auf. Nun machte Kunst aber schon immer Arbeit, bevor sie schön wird. Und dies ist immerhin ein Klimawandel, auf den wir Einfluss haben. Also, ihr spielenden Menschen aller Couleur und jedweder Geschlechter, du prachtvoller Homo Ludens dieser und jeder anderen Welt, ihr, meine Liebsten, salben wir uns mit Zuversicht. Lasst uns zärtlich zueinander sein. Auf unser Wohl, in großen Schlucken, der kommende Sturm geht gegen uns. Doch wie es immer und bei jedem Wetter ist, es dauert nur ein Weilchen. Und am Ende noch des weltenzerbrechendsten Wolkenbruchs wartet ein Regenbogen. Wir werden sehen, wenn wir uns vorher nicht vom Blitz erschlagen lassen.
Genau, ich wollte Ihnen kurz die, Sie haben jetzt in Ihrer, sag ich mal, kulturpessimistischen Boomer-Pose, die Sie hier eingenommen haben, in Ihrem Ohrensessel, haben Sie natürlich jetzt schön abgeurteilt, dass das alles schlimm ist, nicht wahr?
Das Fernsehen. Na, das ist ja auch, ist nicht unbedingt so. Das Fernsehen hat ja auch grandiose Momente in unserem kollektiven Gedächtnis hinterlassen.
Ja, zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel Erstausstrahlungen von bedeutenden Kulturprodukten.
Zum Beispiel die Mondlandung?
Die Mondlandung, gut.
Ja, da wäre doch jetzt mal ein Thema zum Beispiel.
Ja. Also
der überhaupt gesellschaftliche Großereignisse haben dann immer wieder zu einem, sag ich mal, die sind immer mit dem Fernsehen natürlich in Verbindung gebracht.
Ja.
Man muss auch vielleicht mal über die dunkle Seite sprechen. Nicht wahr, das Fernsehen kann auch als Propagandawerkzeug benutzt werden.
Ja.
Nicht wahr, was war das erste Großereignis, was im Fernsehen ausgestrahlt wurde?
Das, genau.
Richtig, Olympia. damals.
Sie haben recht.
Für die Drecksnazis haben das benutzt.
Ja, Drecksnazis.
Ja.
Gibt's aber auch immer noch Propaganda.
Ja, gibt's immer noch.
Zum Beispiel
Russia Today,
Fox.
Fox?
Der Fuchs ist ja eigentlich einer, der wird uns von der Werbeindustrie immer als ein sehr schlauer dargestellt.
Stimmt.
Schlauer Fuchs.
Ja, der klaut der Krähe zum Beispiel den Käse.
Ja. Oder mit dem kann man gut waschen, wenn man den Fuchs in die Waschmaschine reinpackt.
Der hat eine Weste an, der Fuchs, und so eine aufgeplusterte Hose.
Ja.
Weil er so gut waschen kann.
Die gelbe Weste nämlich.
Von Goethe. Die Warnweste von
Goethe. Die hat der Fuchs an.
Geklaut.
Der Fuchs hat am Schluss auch immer 40 Pfennig in der Hand.
Richtig, richtig.
Sagt,
richtig.
Nur 40 Pfennig.
Ja.
Brauchen Sie
oder
mit,
auch dieser,
mit
das,
mir.
Da findet ja alles zusammen. So ein Bodybuilder, nicht wahr?
Ja.
Arnold Schwarzenegger mit Glatze.
Schwarzenegger.
Der dann die Küche.
Der die Wäsche aufhängt. Weil der hat so viel Muskeln vom Wäscheaufhängen. Das ist der nämlich.
Richtig, oder kennen Sie?
Es ist aber auch eine Fabel, spielt ein Fabelwesen für einen Riesen. Der Rübezahl war ja nämlich eine Erfindung von Goethe und der darf nur von Arnold Schwarzenegger dargestellt werden.
Mit Glatze. So, aber
das ist keine echte Glatze, Frau Meisendrath.
Wieso?
Das ist nur ein
Filmtrick?
Ein Toupet.
Das ist ein Film. Ein Toupet, ein Glatze.
Das ist so eine Gummimaske.
Ja, ach so, Sie meinen
Filmtrick.
Und der eine Filmtricktechnik macht es möglich,
dass der Rübezahl
jetzt endlich Glatze hat.
Glauben Sie, die kennen sich, der Fuchs und der Rübezahl?
Ja, bestimmt, Konkurrent. Im Korridor von Rittel.
Ja.
Laufen die sich manchmal über den Weg und gucken sich so böse an.
Spucken sich ja, vor die Füße, verächtlich.
Der eine hat dem anderen mal so Kaffee hingemacht auf die Weste.
Auf die frische Weste.
Ja, richtig.
Wo er eigentlich danach zum Dreh musste.
Ja, richtig.
Und zeigen, wie sauber die geworden ist.
Ja, richtig.
Gibt's ja auch immer so ein riesiges T-Shirt, was in irgendeiner Stadt gewaschen wird.
Oder kennen Sie, wenn Hygieneprodukte beworben werden,
ja,
dass das Fernsehen so eine ganz komische Einstellung zu Dreck hat, allgemein.
Ja, blaue Flüssigkeit.
Ja, blaue Flüssigkeit wird aufgesaugt.
Ja.
In Tampons zum Beispiel, was ja auch eine schon fragliche Farbe für das Ganze ist.
Finde ich auch komisch. Kann man da nicht sagen, worum es geht?
Nein, anscheinend nicht. Es wird hier rumgeredet. Das ist auch Propaganda.
Auch Propaganda. Also Fox News war das auf jeden Fall, wo immer die Werbung gezeigt wird mit dem und wo auch immer Trump drin war.
Ja.
Und die auch gesagt haben, man muss jetzt aktiv werden. Das war ganz schlimm.
Aktiv für was?
Gegen
Schmutz. Man muss aktiv gegen Schmutz werden.
Nicht nur sauber, sondern rein.
Richtig. Diese ganzen
immer rein in das Parlament.
Richtig.
Und dann sind die da auch hin und sind rein. Und das war ja auch schlimm, Frau Meisendrath.
Am Ende ist der Fuchs schuld.
Das ist die Auswirkung von Propaganda. Da sollten wir mal alle drüber nachdenken und ganz demütig in unser dann vielleicht doch lieber ein Buch lesen. Wir haben einen Text über auch einen großen Moment in der Fernsehgeschichte. Christian Ihle aus Nürnberg hat über eine frühe Kindheitserfahrung mit Fernsehen geschrieben, wo zum ersten Mal was gezeigt wurde. Bitteschön.
Douglas-Tannen, Kirschkuchen, verdammt guter Kaffee und die schönste Wasserleiche der Weltgeschichte. Welcome to Twin Peaks. Der 10. September 1991 ist ein historisches Datum in der deutschen Fernsehgeschichte. Die Erstausstrahlung von Twin Peaks auf RTL Plus. Nicht nur markiert Twin Peaks einen der ersten Gehversuche der herumfliegenden Privatsender in dem Reich des Seriösen, sondern auch den ersten Medienhype um eine noch nicht gestartete Serie, der sogar so weit ging, dass Sat.1 via seines eigenen Videotextes den Mörder der Hauptfigur Laura Palmer veröffentlichte. RTL strengte dagegen in der Folge ein Gerichtsverfahren an, das Sat.1 auch tatsächlich verlor. In den USA lief Twin Peaks bereits ein Jahr zuvor auf ABC und war zu Beginn ein phänomenaler Erfolg. Den Piloten sahen 34 Millionen Zuschauer, was die erfolgreichste Filmausstrahlung des Jahres in den Staaten war. Als kleiner Vergleich, der Pilotfilm von Akte X 3 Jahre später hatte gerade einmal ein Drittel der Twin Peaks Einschaltquoten. Aus einer relativ normalen Krimi-Exposition bildet sich über 31 Episoden der von David Lynch erfundenen Serie eine immer seltsamer werdende Welt heraus, die bis zum heutigen Tag in Film und Fernsehen oft nachgeahmt, doch nie mehr in ihrer surrealen Güte erreicht wurde. Laura Palmer, die Ballkönigin der amerikanischen Kleinstadt Twin Peaks, wird in einen Plastiksack gewickelt als Wasserleiche gefunden. FBI-Agent Dale B. Cooper, der eine Vorliebe für Kirschkuchen und verdammt guten Kaffee pflegt, wird hinzugezogen und fährt in das beschauliche, von Douglas Tannen umrahmte Twin Peaks. Nach und nach werden die liebevoll skurrilen gezeichneten Bewohner des Städtchens vorgestellt, deren Lebensgeschichten auf vielfältige Weise miteinander verwoben sind. Folge um Folge wird Beziehungsgeflecht um Liebesaffäre aufgedeckt, während parallel, mehr gleichberechtigt denn im Vordergrund stehend, das FBI seine Ermittlungsarbeit aufnimmt. Diese Art des horizontalen Erzählens, also eine Geschichte über eine Staffel hinweg und nicht nur innerhalb einer Folge zu erzählen, hat Twin Peaks mehr oder weniger erfunden. Das heutige Fernsehen, insbesondere Netflix und Co., sind ohne horizontales Erzählen nicht denkbar. Wir Zuschauer lernen gemeinsam mit Neuankömmling Dale B. Cooper die Wunderlichkeiten und Eigenheiten der Stadt und ihrer Bewohner kennen und tauchen Stunde um Stunde tiefer in den Kosmos Twin Peaks ein. Das wahrlich Meisterhafte ist die Verquickung der verschiedensten Seriengenres zu einem großen Ganzen, das in sich stimmig, obwohl voll von Subversivität, Absurdem und Surrealem ist. Das Geheimnis von Twin Peaks ist nicht nur Who Killed Laura Palmer, sondern auch, dass jeder Zuschauer seine Serie daraus macht. Es gibt die Thriller-Storyline wie die Daily Soap, Mystery, die Coming-of-Age-Handlungsstränge, absurde Komik, familiäre Tragik, Brutalität wie Liebe, Intrigen und Beschaulichkeit. Der rote Faden der Serie ist natürlich die Suche nach dem Mörder von Laura Palmer und für die Antwort zieht Dale B. Cooper 10 Techniken und Beschwörungen zu Rate, träumt von tanzenden Zwergen und glatzköpfigen Riesen, die entscheidende, aber absurd kryptische Hinweise geben. Selbst als rational veranlagter Zuschauer lässt man sich auf die surreale Twin Peaks-Welt ein, weil die fest in der Kleinstadtrealität verankerten anderen Handlungsstränge dafür authentischer und ungeschönter wirken, als das Fernsehen bis dato sich traute. Die Visionen werden gegen Auflösung hin häufiger und insbesondere die Figur Bob, eine der furchteinflößendsten Gestalten, die das Fernsehen je geschaffen hat, dringt immer weiter in das normale Kleinstadtleben ein, das von einem undefinierbar Bösen, das schon immer in den Wäldern um Twin Peaks gehaust haben soll, tiefer erschüttert ist, als es die mühsam aufrechterhaltende Fassade des Bürgertums zeigen mag. Twin Peaks spielt dabei in einer eigenen Zeit. Die Kleinstadt und ihre Bewohner leben in einer Art 50er-Jahre-Welt, obwohl die Serie fraglos in der Gegenwart spielt. Dieser Kunstgriff David Lynchs unterstützt einerseits bereits das surreale Gefühl, das später durch die Plotentwicklung affirmiert wird und spielt andererseits auch auf Story-Ebene eine Rolle. Die 50er-Jahre repräsentieren die Zeit, in der noch alles gut war, und doch ist das alles nur Fassade. Das Böse und Schlechte, die Verderbtheit hat längst Einzug gehalten in Twin Peaks. David Lynch hatte einige Jahre zuvor mit dem gefeierten Film Blue Velvet eine ähnliche Thematik abgehandelt. Den Seedy Underground, auf dem die Bourgeoisie lebt und den sie verzweifelt versucht, unter der Oberfläche zu halten. Die in Twin Peaks behandelten Themen machen die Serie zu transgressivem Fernsehen, das Grenzüberschreitungen erzählt und bebildert, die bis 1990 kaum Gegenstand von TV-Serien waren, insbesondere was seine Hauptfiguren anbelangt. Von Inzest zu Prostitution, von Drogenmissbrauch zu häuslicher Gewalt, von seriellem Ehebruch bis hin zu sprechenden Holzscheiten. Das Besondere an Twin Peaks ist aber das bereits angesprochene Nebeneinander der verschiedenen Serienformen. So wird Twin Peaks auch beim x-ten Durchlauf nicht langweilig, weil immer wieder ein anderer Handlungsstrang hervortritt, der wiederum der Serie eine andere Anmutung gibt. Der erste Durchlauf beschränkt sich normalerweise auf das Wahrnehmen der Thriller- und Mystery-Ebene, während bei späterem Anschauen der Serie der politische, gesellschaftskritische Subtext hervortritt oder das Coming-of-Age-Drama der Jugendlichen von Twin Peaks in den Mittelpunkt rückt. Das Böse, das in Twin Peaks von den schönsten und besten der heranwachsenden Besitz ergreift? Es steht für das Erwachsenwerden, das das einfache, vielleicht naive, aber immer gute Leben der Jugend vernichtet. Selten wurde der Generationenkonflikt mit so viel Wucht im Fernsehen ausgetragen.
Auf jeden Fall. Fernsehen in der Literatur, gibt es das auch?
Ja, das gibt es auch. Das ist oft ein Chiffre,
ja,
für die moderne Technik, die quasi die Gesellschaft zersetzt, habe ich gelesen.
Ja.
Ich habe zum Beispiel, kennen Sie Murakami?
Ja.
Der hat eine Kurzgeschichte geschrieben, die heißt Die Fernsehmännchen.
Männchen.
Ja. Das sind kleine Männchen, die aus dem Fernseher kommen.
Ach, wie die Meinzelmännchen.
Ja, so ein bisschen. Vielleicht hat er sich da in Deutschland Japaner, aber vielleicht hat er...
Wie hießen die nochmal? Ede?
Ich weiß nicht mehr,
wie Rudi?
Nein, der ruft nicht.
Elvira.
Elvira.
Annemarie.
Kennen Sie alle Einzelmännchen persönlich?
Ja.
Schön.
Es gibt ja auch von Henscheid, gibt's ja auch.
Eckart von Henscheid, nicht wahr?
Eckart von Henscheid. Haben Sie jetzt dem guten Mann, also ich finde ihn auch toll, aber ich einen Adelstitel hat er, soweit ich weiß, nicht.
Ich finde, es ist angemessen.
Ja, auf jeden Fall hat er die Geschichte geschrieben. Beim Fernsehen, beim Fressen fällt der Kartoffel dem Vater aus dem Maul. Das gibt es ja auch zum Beispiel.
Titel.
Ja. Das ist eine gute Geschichte.
Haben Sie das gelesen?
Ich habe es gelesen.
Und spielt das Fernsehen da eine Rolle?
Spielt auch eine Rolle.
Inwiefern? Wahrscheinlich eine Figur, die sich in sich selbst verkrustet, so ein bisschen.
Naja, Fernsehen zumindest als was undenkbar aus den deutschen Wohnzimmern raus.
Das ist ein gutes, das ist ein gutes Stichwort, Herr Eisenberg. Ich habe vorhin inspiriert durch einen der Texte, die wir vorhin gehört haben,
ja,
mir überlegt, wie zentral doch das Fernsehgerät in einer, sagen wir mal, klassisch deutsch eingerichteten Wohnstube ist, nicht wahr?
Ja.
Sie haben so dieses typische, diese Schrankwand.
Ja.
Wenn Sie schon zum Beispiel in dem Möbelhaus gehen, dann sind da immer so Papier, Pappmaché, Fernseher ist schon eingebaut, um zu markieren, hier muss ein Fernseher stehen, nicht wahr?
Ja.
Und eigentlich das ganze Wohnzimmer, der Hund, das Stickdeckchen, das Telefon, alles ist zentral, so wie in Feng Shui-Manier schon um diesen Fernseher zentriert.
Ja.
Und die Topografie,
ja,
der Wohnstube,
ja,
ist ausgerichtet Richtung Fernsehgerät.
Ja.
Das sieht man doch schon, wie zentral das für unsere Gesellschaft ist. Oder?
Ja.
Oder haben Sie dazu...
Nee, stimmt. Früher war da halt die Oma gesessen und hat Geschichten vorgelesen, oder Gedichte rezitiert.
Ja, richtig. Die Oma,
bis alle eingeschlafen sind.
Die Oma in der Schrankwand, das kennen die Jüngeren gar nicht mehr.
Kennen die gar nicht
aber
mehr.
Aber die Oma in der Schrankwand war nicht wegzudenken aus dem Wohnzimmer. Es gab noch keine Schrankwände.
Hat einen Rand.
Die Schwank-Oma in der Schrankwand.
Der Randschwank in der Schrankwand, das ist eine alte Kulturtechnik aus Deutschland, Mitteldeutschland, soweit ich weiß. Gibt es heute fast gar nicht mehr, außer in traditionalistischen Gefilden, wo auch noch andere Klamotten getragen werden. Da gibt es noch den Randschwank in der Schrank. Die Oma auf jeden Fall. Jetzt kommt keine Oma, sondern eine liebe Kollegin.
Was macht die Oma denn? Was macht der Randschwank Oma in der Schrankwand?
Die sitzt da. Die wartet, bis man die Tür aufmacht.
Aber ich,
und dann
ich dachte,
kommt,
ich weiß,
kommt
nicht, schon. Sie haben das noch erlebt, oder?
Ich habe das erlebt. Ich war auch selber Oma.
Ich hab das ja nur in meinem Anthropologiestudium habe ich das angeschnitten gehört, dass das quasi eine Art die Oma als Gerät, als Unterhaltungsgerät
so
war. Man konnte sich quasi, man setzte sich auf einen Sessel und die Oma stickte dann. Und erzählte dann, das war die Erzähltradition. Und dann konnte man die Oma auf einen Knopf lauter drehen und auf dem anderen Knopf wieder leiser.
Genau.
War das so? War das wirklich so? Und wie laut konnte man so eine Oma drehen?
Ja, also mindestens. Das war eine schöne Zeit gewesen. Ich war da auch mal im Schrank gesessen, als die Oma krank war. Habe ich sie, als Student habe ich mich da verdingt.
Die Schrankwand-Oma krank.
Hier kommt ein Text von Arabella Block.
Ganz nah vor dem Fernseher sitzen, der gar nichts sieht. Nur meinen Blick einfängt, der in vergeblicher Langeweile den Horizont fokussiert, wo keine Beute sich zeigt. Doch hier springt es und zuckt. Und ich starre dankbar. Gedanken verloren, Krallen eingezogen, Blutgeschmack unter der Zunge, satt. Und lasse mich treiben. Lasse für mich sehen. Und lasse mich leben.
Mit einer Hand war sie krank. Das war ein unreiner Reim.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Stimmt. Ja, es soll nicht immer so albern zugehen, aber manchmal ist ganz, ganz nett. Sehen Sie es uns nach, dass wir sind auch, für uns ist auch die sechste Stunde. Gut. Wie sieht das so aus? Wann taucht denn Fernsehen in der Literatur auf? Wir haben es
Wir haben jetzt ja drüber gesprochen, dass das quasi als Symbol ist für die vielleicht Spießigkeit, vielleicht auch ein bisschen, dass man sich gehen lässt.
Ja, genau, auch für den Verfall der Gesellschaft ist es oft Spiegel. Oder es gibt es auch im Science Fiction relativ häufig als irgendwie Symbol von modernen Techniken.
Ja.
Aber also retromodern, also so, man schaut quasi zurück und wieder vor, also verstehen Sie?
Ja.
So, es fixiert auch, habe ich gelesen, Herr Eisenbart, das könnten Sie vielleicht auch mal kommentieren. Ich habe gelesen, dass die Darstellung des Fernsehens auch immer die Handlung in einer bestimmten Zeit fixiert, weil es diese Periode des Röhrenfernsehens zum Beispiel grenzt sehr stark ein, in welcher Zeit wir uns befinden. Oder wenn Sie zum Beispiel einen Flatscreen haben, das ist ja auch schon wieder aus. Jetzt hat man ja schon 3D. Also man hat ja schon 3 Flatscreens. Also je nachdem, wie viel dann. Man kann zurück konstruieren, wann das.
Das spielt. Ist gut.
Ja.
Das finde ich gut. Das ist auch eine Methode aus der Exegese.
Ja.
Wo man nämlich, ich habe ja das studiert. Exegese.
Ja.
Da guckt man nämlich, wo man im Text nämlich das irgendwie festmachen kann.
Mhm.
Quasi die Lebenswirklichkeit der Figuren.
Ja.
Es kann natürlich auch ein Trugschluss sein.
Ja.
Wenn man zum Beispiel einen Roman aus den 60ern anguckt und die haben fliegende Autos, denkt man sich, aha, dieser Roman wurde im Jahr 2150 geschrieben, denn vorher gab es noch keine fliegenden Autos.
Ja, das kann natürlich auch zur Verwirrung reingeschrieben werden. Oder was würden Sie denn sagen, wenn Sie von einem Fernsehgerät lesen in einem Roman, was bedeutet das für Sie?
Also gewiss, dass da zumindest Fernsehen geguckt wird, wenn der Fernseher da ist. Ist doch was. Bei Haneke zum Beispiel ist ja der Fernseher auch, der wird da dämonisiert.
Mhm. Ja, der Spuk aus dem Fernsehen, der war Sering zum Beispiel.
Sering.
Oder auch bei Murakami habe ich das auch schon gesehen.
Gibt's auch.
Ja.
Dass die Leute ruiniert, wenn sie Fernsehen gucken.
Ja.
Und das würde ich jetzt aber so nicht sagen. Man kann ja immer noch, also es ist immer noch eine Frage. Ich würde jetzt nicht dämonisieren per se,
vor allen Dingen, es treibt einen ja nicht unbedingt in Ruin.
Ja.
Denn man kann ja auch Geld sparen zum Beispiel.
Stimmt.
Wenn Sie die richtige Waschmittel zum Beispiel besorgen, dann können Sie schon 30 Cent, können Sie sich schon sparen.
Ja.
Oder Sie können auch, wenn Sie zum Beispiel ein Prominenter sind.
Ja.
Dann können Sie zum Beispiel am Sommerhaus der Stars teilnehmen.
Ja.
Und dann können Sie da gewinnen.
Das ist natürlich jetzt nur für unsere prominenten HörerInnen. Aber denken Sie mal drüber nach.
Wer ist denn heutzutage nicht?
Nee, aber jetzt einfach mal ein produktiver Vorschlag für Menschen, die den Fernseher nicht wegschmeißen wollen. Sie können zum Beispiel vorher das Programm studieren und sich dann Sekundärliteratur dazu aussuchen und sich angucken, was steht denn im Lexikon des Films.
Ja.
Wird das eher empfohlen oder nicht? Und dann kann man sich das aussuchen, wenn man möchte. Hier kommt auf jeden Fall ein Text von Daphne Elfenbein und von Matt Espakowski. Die spielen wir im Double Play. Aber vorher spielen wir noch einen Text von...
Wie man das im Fernsehen sagen würde, als Double Feature.
Double Feature. Das kommt ganz am Schluss und vorher... Habe ich jetzt fast übersehen. Lea Schlenker hat natürlich auch wieder einen Text vorbeigebracht. Aus der Schweiz. Bitteschön.
Zwei blaue Augen, klar wie Gletscherwasser. Ich habe schon Messerstiche gefühlt, während ich auf deinen Ruf wartete. Die Sonne ist kostenlos, die daraus resultierenden Geschehnisse eher kostspielig. Ich möchte nachts draußen sein, treffe dort alle Barkeeper und Dealer und Geschöpfe der Nacht und höre dein Rufen nicht mehr. Wenn ich dich nicht vergessen möchte, und das werde ich eher früher als später, dann kratze ich jeden Morgen alle Erinnerungen an dich zusammen. Was ich trug, was ich sagte, was du wolltest, was ich nicht habe. Und dass ich nie wieder die Bücher lese, die du mir empfohlen hast. während ich Koffein auf schlechtem Magen trinke. Ich sehe mich selber den ganzen Tag im Pyjama und ohne Schokolade zu Hause, schreibe in mein Motivationsschreiben, dass mich die Menschenrechtssituation in China ankotzt. Heute soll angeblich der heißeste Tag des Sommers sein. Ich mache die Augen zu und wenn ich wieder wach werde, dann ist der Sommer verschwunden. Frank Zappa macht niemandem mehr Angst. Ich schreibe ein Gedicht, während im Hintergrund der Fernseher läuft. Ich wurde zwar einmal von einem Auto angefahren, aber was ich so aus den Nachrichten mitbekomme, ist schlimmer als alles, was ich jemals erleben werde.
Frau Meisendraht?
Ja?
Wir haben was ganz Neues.
Was Neues?
Ja.
Nein.
Wollen Sie es hören?
Nein, doch.
Wir haben was ganz Neues.
Ja.
Soll ich es Ihnen vorspielen?
Ja, bitte.
Wir haben jetzt nämlich Programmankündigungen.
Wir haben Programmankündigungen?
Ja.
Das ist ja...
Wollen Sie mal reinhören?
Nein, ja.
Also, Sie können jetzt zuhören, wenn Sie wissen wollen, was nächsten Monat gespielt wird. Und Sie können uns einen Text einschicken, wenn Sie Lust...
Und Sie können unseren Podcast abonnieren.
Sie können auch genau unter...
www.eisenbadmeisendraht.de oder www.eisenbadmeisendraht.com. Das genau. Können Sie sich frei aussuchen. Wichtig ist das www. Am Anfang.
Ja. Hier ist auf jeden Fall die Programmankündigung für nächsten Monat, wenn Sie Lust haben.
Liebe ZuhörerInnen, hier spricht Magdalena Meisendraht und...
Professor Dr. Hartmut Eisenbach.
Richtig. Wir machen eine Sendung zum Thema...
Physik.
Nein, Literatur. Wir produzieren in liebevoller Kleinarbeit handgeblasene Texte aus ökologischem fairen Trade und senden sie dann hinein ins Radio. Stimmt's?
Genau. Jeden vierten Sonntag im Monat zwischen 16 und 18 Uhr auf Radio Z.
Herr Eisenbart?
Ja.
Welches Thema wollen wir dieses Mal hören?
Diesmal ist das Thema Garten.
Nur einmal im Monat, nämlich am vierten Sonntag.
Ja, zwischen 16 und 18 Uhr. Wir freuen uns, wenn Sie einschalten.
Wir auch.
Wie gefällt Ihnen das?
Ach, das war schön,
da haben Sie aber, gleich checken,
das hat aber Blockbuster-Niveau gehabt, nicht wahr, mit den Explosionen im Hintergrund.
Ja, ja.
Wenn der Mann mit der Maske dann von dem Hochhaus springt, in den Fluss rein.
Ja, stimmt.
Und dann kommen wir und sagen Garten zum Beispiel. Das ist schön. Nächsten Monat geht es um Garten. Habe ich das richtig?
Genau, richtig. Nächstes Thema ist Garten. Da können Sie, wenn Ihnen was dazu einfällt oder wenn Sie einen Text auf der hohen Kante haben, den Sie gern mal vertont haben wollen, können Sie den uns schicken. Wir können was damit anfangen.
Das ist gut.
Das war auf jeden Fall Eisenbart und Meisendraht. Jetzt kommt die Strafzeit ganz neu mit den lieben Menschen von Radio Zabo, die heute den Volker unterstützen. Da sind wir auch ganz gespannt und setzen uns nachher beide vor mit verschränkten Beinen in der Luft wirbelnd. Setzen wir uns hin. Hier kommen noch zwei Texte von Daphne Elfenbein und Matt Esparkowski.
Und dann klappen wir die Gehsteige hoch.
Genau, und wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Abend. Auf Wiedersehen.
Ich hatte noch nie eine Nachbarin auf dem Stockwerk. Rechts von mir wohnte schon immer ein alter Mann, um die 50, der nachts gerne Keyboard spielte, Musik hörte oder mit seiner lauten Stimme durch die Wand telefonierte. Links von mir wohnten kurzzeitige Besucher im Haus, die teils mehr, teils weniger kontaktfreudig waren. Da gab es den Insektenmann, der so hieß wie ein Insekt und mir manchmal auch lässig war wie eines. Dann gab es den Fahrradmann, der es häufig schaffte, sich aus seiner Wohnung auszusperren und ansonsten im Treppenhaus Fahrräder reparierte. Ich half ihm einmal mit einer Plastikkarte die Türe zu öffnen und lieh ihm auch einmal Salz. Außerdem besuchte ich ihn nachts, als er mit seiner späteren Ex noch laut Techno hörte. Den Mann, der nachts an die Heizung klopfte und herumschrie, hatte ich fast vergessen. Meiner Wohnung schräg gegenüber wohnte lange Zeit ein älter Herr, der mich immer freundlich mit »Hallo, Herr Nachbar« grüßte. Aber zu den meisten Nachbarn herrschte eine Distanz. Ich betrachtete sie eher aus der Ferne. Zum Beispiel, wenn ich in die Wohnung kam und aus dem hinteren Gang einen für Schwerhörige eingerichteten Fernseher, der offensichtlich Tag und Nacht lief, hörte. Dann gab es noch den Tag, an dem ich bei der Arbeit von einem Staubsaugergeräusch gestört wurde. Das wollte nie enden. Ich dachte erst, jemand wäre aufgrund des Lockdowns ausgetickt. Traf dann aber auf dem Weg zum Rauchen auf den Nachbarn, der mich lange Zeit nicht grüßte. Er erzählte mir, dass der Eigentümer von der Wohnung hinten am Gangende die Heizung reparieren wollte und dabei ein Ventil kaputt ging und er jetzt mit dem Wasserstaubsauger hilflos da alleine drin saß und das herausfließende Wasser der Heizungsanlage absaugte. Ich wartete mit dem Nachbarn unten auf ein Fahrzeug und einen Mitarbeiter eines Energieunternehmens. Besorgte dem Wohnungseigentümer Reklamen aus dem Altpapier, um ein wenig das Wasser zu entfernen. Er schnauzte mich irgendwann in seinem schlechten, gestressten Zustand an und ich verschwand in meiner Wohnung. Wo war ich stehen geblieben? Eines Abends, als ich mal wieder runter zum Rauchen ging, kam gerade eine Frau um die 30, 40 aus ihrer Wohnung, mir schräg übergelegen. Sie fragte mich, ob ich wüsste, wie man hier Fernsehen kann. Die Nachbarschaft mit einer gewissen Distanz zu betrachten, meinte sie nicht eher diese Beschäftigung, mit der ich in den 90er Jahren viel Zeit verbracht hatte. Sich vor einen Bildschirm setzen und sich berieseln lassen. Ich sagte ihr, dass ich nur weiß, dass es einen Anschluss gibt in der Wand. Ich aber selbst kein entsprechendes Gerät besitze. Ich hatte komplett vergessen, dass es Menschen gibt, die Fernsehen, seitdem die schwerhörige Person ausgezogen war. Selbst kannte ich nur Streamingportale und auch da schaffte ich es nicht, mich regelmäßig still und aufmerksam davor zu setzen. Ich sagte sorry und wir verabschiedeten uns. Ich mit einem noch viel Glück und sie mit einem, das macht nichts. Ein paar Tage später klingelte es bei mir an der Tür. Ich war mal wieder am Arbeiten, erhoffte mir irgendwas von einem unangekündigten Besuch und ging zur Wohnungstür. Da stand die neue Nachbarin und sagte durch die Türe, ja, hallo? Sie sagte irgendwas, was mich überzeugte, die Türe zu öffnen. Dann erkannte sie mich und sagte, ach, Sie haben ja gar kein Fernsehen. Ihr Elektriker sei da und sie suchte jetzt die Satellitenanlage. Ich wusste nichts von dieser altmodischen Technik, nur dass es ja noch Kabel oder Antenne gibt. Konnte ihr nur empfehlen, einen anderen Nachbarn zu fragen. Sie sagte, sie hätte doch keinen anderen Nachbarn. Das stimmte wohl zum Teil, denn auch ich begegnete in diesem Haus selten Menschen. Ich wünschte ihr wieder viel Glück bei ihrer Mission und machte mich wieder an die Arbeit. Anonym und aus der Distanz, aus der Ferne, betrachte ich meine Nachbarschaft. Ich weiß, dass es auch anders sein könnte, jedoch habe ich schlechte Erfahrungen damit gemacht, mit dem Insektenmann, älteren Damen und dem Fahrradmenschen. Die kommen einem irgendwann zu nahe und labern einen voll, wenn man sie trifft. Meine Höflichkeit interpretieren sie als Interesse an ihren Wahngedanken. Hätte ich wirklich Interesse an Unterhaltung, würde ich mir einen Fernseher zulegen.
Fernsehen. Nein, nicht Medien, auch nicht Internet, sondern Fernsehen. Das ist das Gerät, das ich neulich im Ferienappartement vorfand, das ich für meinen Urlaub gebucht hatte. Nur 150 Meter bis zum Strand, hieß es. Ich bin von Natur aus neugierig, drum habe ich abends, als ich sonnenverbrannt und erfrischt vom Strand zurückkam, doch mal diese Fernbedienung in die Hand genommen, mit der ich die Welt der Sendekanäle so wundervoll beherrschen kann. Obwohl ich zu Hause keinen Fernseher habe, will ich ja im Urlaub nichts verpassen. Auf dem Bildschirm erschienen ein Mann und eine Frau. Jung, attraktiv, modisch gekleidet, eloquent, geschminkt, die totalen Gewinnertypen, sogar mit leicht anarchischen Merkmalen, wie zum Beispiel der zum Zöpfchen geflochtene Bart beim Mann und die Tattoos bei der jungen Frau. Etwas steif und verkrampft saßen sie da und unterhielten sich ganz zivilisiert. Da die beiden aber nichts wirklich zu sagen hatten, zappte ich weiter. Ein Rettungssanitäter gab jetzt Auskunft zu mehreren umgekippten und ineinander verkeilten Lastwagen im Hintergrund. Man habe ein Bein amputieren müssen. Aha, denke ich und zappe weiter. So lange, bis ich wieder zu den beiden Herrschaften mit den Tattoos und dem Zöpfchenbart komme. Wie aus dem 3D-Drucker sehen sie aus, denke ich. Doch was sie sagen, weckt noch immer nicht mein Interesse. Ich schalte also die 35 Kanäle, die rund um die Uhr für mich da sind, ab und öffne das WLAN auf meinem Smartphone. Die Zugangsdaten hängen für jeden Feriengast sichtbar an der Wand. Doch auch hier fand ich heute nichts von Interesse. Wenn ich also hier etwas über das Fernsehen sagen soll, muss ich von der Vergangenheit sprechen. Unser erstes Gerät war ein Saba Schauinsland T2000 Color von 1967. Ich war 6 Jahre alt. Am Samstag nach dem Baden saßen 4 saubere Kinder mit Grießbrei und Apfelmus abgefüttert vor dem Fernseher zur Sendezeit von Daktari. Danach kreischten und hüpften wir wie Judy, der Schimpanse oder brüllten wie Clarence, der Löwe. Später kamen andere Serien dazu. Bonanza, Tarzan, Raumschiff Enterprise. Nur Fußball und Nachrichten waren das Monopol des Vaters. Hier beim Fernsehen herrschten klare Verhältnisse. Drum gab es deshalb auch niemals Streit. Eine meiner lebhaftesten Kindheitserinnerungen war Karl-Heinz Köpke, der unseren Vater regelmäßig derart in Rage brachte, dass der aufsprang und tobte wie Rumpelstilzchen, weil Herr Köpke seiner politischen Meinung widersprochen hatte. Als aber auch die Nachrichten zu einer kommerziellen Unterhaltungsware wurden, verlor Vater sein Interesse an Politik. Fortan schlief er bierselig vor der Flimmerkiste ein. Sein allabendliches Schnarchen und Grunzen, während bewegte Bilder vergeblich um seine Aufmerksamkeit buhlten, gehörte zu den friedvollen Momenten unseres Familienlebens. Manchmal schreckte er aus dem Schlaf hoch, wenn ein Schuss fiel oder eine Frau kreischte. Das weiße Rauschen nach Sendeschluss versetzte ihn in Tiefschlaf. Später ertönte der durchdringende Pfeifton und zerriss das nächtliche Wohnzimmer. Dann ging er zu Bett, wenn er es fand. Heute wird 24/7 gesendet, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Die guten Sachen nach Mitternacht, wenn ohnehin keiner mehr fernsieht, denn Vater verstarb noch, bevor der Flachbildschirm erfunden wurde. Vielleicht das Beste für ihn. Denn während über den Röhrenbildschirm noch Inhalte mit gedanklicher Tiefe in die Wohnzimmer gelangten, war der Flachbildschirm eine folgerichtige technische Entwicklung. Ich verkaufte meinen letzten Röhrenfernseher 2004 für 5 Euro an einen Nachbarn. Bis dato hatte ich schwarz gesehen und dem GEZ-Mann an der Haustür kaltblütig Lügen aufgetischt. Danach habe ich nie mehr ferngesehen. Paradoxerweise zahle ich seither aber diese Gebühren. Darüber könnte ich mich jetzt auslassen. Mache ich aber nicht. Das würde die Sendung sprengen und Professor Eisenbart und Frau Dr. Meisendraht zur Verzweiflung bringen, da bin ich sicher. Die haben es eh schwer genug. Also, zurück zu meinem Urlaub. Ich habe für den Rest der Tage die Fernbedienung nicht mehr in die Hand genommen. WLAN habe ich auch nicht mehr genutzt. Das war kein Verzicht, sondern das natürliche Wegfallen von Überflüssigem, wenn man zu sich selbst kommt. Fernsehen erhielt dann seine ursprüngliche Bedeutung zurück. Ich sah in die Ferne. Zum Beispiel aus dem Fenster, direkt in den Himmel hinein, wo die Wolken sind und das Wetter gemacht wird, ohne die Vermittlung des deutschen Wetterdienstes. Oder ich sah, auf der Bank am Meer sitzend, zum Horizont, dort, wo Meer und Himmel zusammenstoßen, ein Ort, den man niemals erreicht. Nichts ist im Weg, nichts versperrt die Sicht, nichts beansprucht die Informationsbearbeitung in meinem Gehirn, sodass ich anfange, wirklich, wirklich zu sehen, den Wind im Gesicht zu spüren und den eigenen Atem, leicht und frei. Das ist nicht nur Fernsehen, liebe Leute, das ist großes Kino.